ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Mein Opa hat uns einen Turm gebaut, 9 Meter hoch aus Beton, der war Architekt, mit Verlies, mit Sonnenuhr, mit Wendeltreppe, mit Zinn. Also
Wahnsinn.
wir hatten ein richtiges Paradies, das war wirklich göttlich. Für mich war dieser ganze Naturraum, in der Kindheit war das immer Spielplatz und Abenteuerplatz. Wir sind zur Schorfheide immer gefahren, in kompletter Montur, also mit Indianerhaube und allem drum und dran, und haben die Leute da unsicher gemacht. Wir haben Höhlen erforscht, wir sind rumgerannt, also einfach Spaß gehabt und frei gefühlt.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Jede Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber und hat 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es gibt ja diese Menschen, mit denen man durch Wälder oder sogar durch die Stadt geht und plötzlich sagen sie, oh, ein Buchfink, toll. Oder hier muss irgendwo ein Fuchs wohnen. Wenn Sie in der Lage sind, eine Meise von einer Amsel und einen Steinpilz von einer Marone unterscheiden zu können, Glückwunsch, immerhin etwas. Aber Hand aufs Herz, die wenigsten Menschen kennen sich in der Natur noch aus. Dabei ist das Leben mit einer direkten Verbindung zur Natur so viel schöner. Selbst und gerade für Städter. Der 1978 in Berlin-Pankow zur Welt gekommene Paul Wernicke ist angetreten, um Kindern und Erwachsenen genau das zu vermitteln. Der Wildnispädagoge ist selbst Vater von 6 Kindern und er kennt sich aus mit den Vögeln, den Füchsen und Wölfen, Käfern und Schlangen, den Bäumen und Pflanzen. Und nicht selten schafft er es, TikTok-Besessenheit und Online-Overkills durch echte Abenteuer zu ersetzen. Wie sowas gelingen kann und überhaupt, wie sein Leben bislang so verlief, das erzählt Paul Wernicke jetzt in der Hörbar Rust.
Herzlich willkommen, lieber Paul.
Dankeschön, Bettina.
Wir lernen uns heute kennen und als ich einer Freundin von mir erzählt habe, dass du zu Gast in der Sendung sein wirst, hat sie gesagt, wirklich, Paul Wernicke kommt zu euch, ich muss ihm unbedingt was sagen, pass auf.
Oh, shit. Der letzte Triller, Amsel und Sperlinge waren das.
Ja,
Sperlinge,
genau. Und dann, oh. Das ist hier. Hier ist so ein kleines okay. Gärtchen. Also wir sind hier mitten in der Stadt. Und doch sind diese kleinen Nischen oft voller Vögel, voller Natur. Also hier sind ja nicht nur Vögel, hier sind auch Waschbären, hier sind auch Marder, hier sind auch Füchse.
Ja.
Ich hatte auch schon kopulierende Füchse hier in diesem kleinen Garten. Wirklich.
Und ich meine, wie lange?
Stunden.
Oh,
und es ist
so
genau der Punkt. Dass du so sagst, es ist so schmerzhaft. Also ich habe das beobachten können, wie das ablief. Wie heißt, Fähre heißen die, ne?
Fähre und Rüde. Die stecken quasi po aneinander. Oh. Und er hat ja einen Penisknochen drin. Und die haken da aneinander. Also es muss, ich glaube, für beide muss es schmerzhaft sein. Ich weiß es nicht genau, aber es sieht nicht angenehm aus.
Ich habe aus dem Fenster geguckt. Wie gesagt, wir sind mitten in der Stadt. Das ist so ein ganz kleines Stückchen Garten. Oder wir reden hier nicht von irgendwas Weitläufigem und ich habe gedacht, oh wie süß, ein Fuchs hier, also mitten im Garten habe ich ihn vorher noch nie gesehen und dann dauerte es ungefähr 2 Sekunden und dann kam der Rüde und er hat sie wirklich nicht nur Arsch an Arsch, sondern das ganze Kamasutra hoch und runter und die war so müde.
Oh Gott, man muss sagen.
Der arme Ben ist hier, Ben ist Praktikant, den hast du heute mitgebracht, der guckt gerade überall hin und versucht sich all diese Sätze wegzudenken. Aber das ist Natur, Ben. Auch deine Eltern hatten Sex. Ja, ich weiß, es ist ganz schlimm. Man will
ich glaube, er hat es schon beim Vögeln mal gesehen oder bei Anderchen.
Genau. Aber jetzt ganz im Ernst, als du, mir ist schon bewusst geworden, was Natur ist und wie brutal Natur auch ist. Weil was du gerade angedeutet hast und was wir jetzt hier so ein bisschen erzählen, das ging über Stunden. Und die hat sich hingelegt, die war so erschossen, die war so müde. Ich konnte es ihr so nachempfinden. Ich habe gedacht, Mensch Typ, jetzt lass sie doch mal in Ruhe, aber nix. Und dann habe ich später erfahren, dass die wohl in 2-3 Tagen nur fruchtbar sind oder empfängnisbereit.
Ranzig, sagt man, genau, dass sie da befruchtet werden. Also
verstehe, ja gut, aha.
Das Ei befruchtet werden kann, genau, mit Samen. Ja, aber sie entscheidet, wann es soweit ist, ne? Also das ist ja an ihr gerichtet, aber der Akt
Wie gesagt, Stunden, Stunden, Stunden. Ja. Ich habe es auf Instagram veröffentlicht. Das war
sozusagen. Hast du sogar? Ja, natürlich. Wie viele Klicks waren das?
Das war auf jeden Fall vor 2 Jahren. Ich habe mir zu Ehren dieser Fähe ein fuchsrotes Kordsakko angezogen, weil sie mir so leid hat. Die hat auch echt geschrien. Ja. Und in den 2-3-minütigen Pausen, die sie gekriegt hat, hat sie sich zusammengerollt und wollte schlafen. Und dann ist, also gut, anyway.
Okay.
So, also danke, dass du hier heute zu Besuch bist.
Ja, ich finde das aber mega krass, super, dass du damit einsteigst, weil ich sage das ganz häufig zu den Leuten, weil zu mir in die Kurse kommen ja oft Menschen, die ein sehr romantisches, ich gehe in die Natur, das zwitschert und so, und da ist alles schön. Also ich sag mal, wir haben alle diese Bilder, glaube ich, in uns. Das ist sowas ganz Schönes und das stimmt ja auch. Und dann gibt es diese andere Seite. Diese absolut brutale, grausame, diese Unwetterwarnung für morgen. Das gibt es, diese Ambivalenz, die ist da so deutlich, so spürbar, finde ich. Das ist gerade auch das, finde ich, was so dieses uns wieder zurückwirft auf uns Menschen, weil die einzigen, die dem eigentlich eine Wertung geben, sind wir. Ich glaube, wenige Tiere machen das. Ich glaube, wir sind die einzigen, die das bewerten in schön und nicht schön.
Und wir nehmen uns ja aus, also durch dieses vermeintlich Zivilisierte, was wir uns da antrainiert haben, so sicher bin ich mir da auch nicht mehr, wenn ich mir die Welt so anschaue, tun wir ja so, als könnten wir uns da rausnehmen. Ja. Und Menschsein bedeutet aber letztendlich auch, sich möglicherweise bewusst gegen ganz bestimmte Impulse zu entscheiden, die in uns drin sind. Ne? Ja. Also ich meine, so das ist eben die Errungenschaft der Zivilisation, dass wir uns beim ersten Streit nicht gleich an die Kehle gehen und sie zerbeißen möglicherweise, sondern sagen, vielleicht noch, okay, Arschloch, oder vielleicht sogar sagen, okay, ich gehe jetzt. Und da können wir ja auch, also in dem Fall vielleicht ein bisschen weg von der Natur, nicht gleich aufeinander einschlagen als Menschen.
Naja, ist es nicht auch Natur? Ich meine, wenn ich mir überlege, wie wir uns evolutionär entwickelt haben als Spezies, war ja ein evolutionärer Vorteil unsere soziale Interaktion. Also, dass wir in Gruppen zusammengelebt haben, die sich überhaupt diesem ganzen, wenn wir diesen grausamen Aspekt mal dabei belassen bei der Formulierung, ja, wenn wir das uns anschauen, wie wir das überhaupt meistern können.
Aber machen das Rudel nicht auch? Ist das nicht ganz normal?
Aber nicht so, dass wir mit Feuer plötzlich Tiere in Schluchten rein jagen, dass wir dann so ausgefertigte und mit unseren Händen so feine Handwerke herstellen, Schmuck herstellen, Sachen. Also da ganz viele soziale Interaktionen, die immer dem Zweck dienten, eine resiliente Gemeinschaft, Gesellschaft aufzubauen.
Also widerstandsfähig.
Nur ganz klein, widerstandsfähig zu werden, ja. Und weil wir hatten keine scharfen Zähne, wir hatten keine guten Augen, wir haben keine gute Nase im Vergleich zu vielen anderen Prädatoren, aber wir sind in eine überlegene Position reingewachsen und haben uns da rein entwickelt, die uns plötzlich eine Gewalt in die Hand gegeben hat, die halt schnell die Geister, die ich rief, ja, die werde ich jetzt nicht mehr los. Also ich finde das eine ganz spannende, interessante Frage, so wo das alles herkommt eigentlich. Mhm. Wie konnte es dazu kommen jetzt, frage ich mich manchmal so, ja. Ja, aber andererseits denke ich auch wieder, ach Mann, irgendwie ist es auch schön. Also wir können hier beide sitzen und reden miteinander.
Genau. Und ich glaube, das, was du dir da auf die Fahnen geschrieben hast mit deinem Beruf, ist besonders wichtig, um genau auch da wieder ein Verständnis für zu kriegen, auch wo unser Platz ist. Ne? Und zwar nicht mache dir die Erde untertan, sondern finde deinen Platz und sehe, wie wir koexistieren können. Denn ich glaube, anders, wenn wir es nicht hinkriegen, egal wie klug wir sind, wie viele Bücher wir geschrieben haben, wie viele Apps wir entwickeln können, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, haben wir Wasser? Wie ist das Klima? Schutz, genau. Ja. Wie ist es mit der Nahrung? Und zwar nicht nur in unserem Paradise Deutschland hier, sondern das wird sich ja alles irgendwie so ein bisschen verschieben. Ja. Und dafür zu sensibilisieren, sowohl jüngere Menschen, Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene, das machst du. Und da erfahren wir jetzt im Laufe der nächsten Stunden, Tage und Wochen. Naja, also wer mehr von dir wissen will, kann sich ja auch auf Radio 1, du bist ja ein Kollege, du hast ja da eine Rubrik, die war wöchentlich, jetzt ist sie zweiwöchentlich. Ja. Können wir auch nachher noch drüber sprechen. Also man kann sich da auch nach und nach noch schlau machen und sich all das anhören, was du schon weitergegeben hast. Ja. Jetzt fangen wir erstmal an mit Musik. Nicht ganz so schön wie die Amsel, aber wie auch? Wie soll es so schön klingen? Aber es klingt schön. Peter und der Wolf, das Motiv von der Ente mit dem kleinen Vogel. Und ich glaube, dass das für viele so eine Erinnerung ist, zurück in die Kindheit, vielleicht Musikunterricht. Was war es bei dir?
Hast du das Cover vor Augen?
Nein.
Dieses, das gibt's so gezeigt. Ich hab die Schallplatte vor Augen und den Sessel, in dem ich als Kind oft saß und die Scheiben von meinen Eltern und auch Kinderschallplatten gehört habe.
Dann beschreib mal den Sessel. Kopfhörer. Was ist das denn für ein Sessel gewesen?
Es ist so ein Stoffsessel mit unten so einem Kissen, auf dem man sitzen kann, wo man so richtig versunken ist. Also ein Holzgerüst, Holzlehnen.
So ein Ohrensessel, oder?
So ein richtiger, na, hinten gerade eine Lehne, unten gerade, also so schräg. Man konnte sich da so richtig, ich konnte da drin liegen, in dem Ding. Also ein richtig großer, gemütlicher Lesesessel mit Leselampe. Daneben stand der Schallplattenspieler. Und dann saß ich mit Kopfhörern dort im großen Wohnzimmer meiner Mutter. Das war so eine Bast-Korkmatten hatten wir unten auf dem Boden. Und es war erster Stock im Pankow. Also hohe Decken mit Stuck oben, große Fenster, so diese Doppelkastenfenster. Ich habe es sehr klar vor Augen, will ich damit sagen.
Auf dem Ast seines großen Baumes saß Peters Freund, ein kleiner Vogel. Wie still es ist, zwitscherte der Vogel vergnügt.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Phoologen und Spurenleser und Wildnispädagogen Paul Wernicke. Phoologe ist eine Erfindung von dir, oder?
Das ist eine Worterfindung. Das war zu, wie so viele, habe ich in Corona-Zeiten mit einem Podcast angefangen. Meine Älteste hat gesagt, du musst was machen für deine Crowd. Und ich so, was denn? Ich kann nichts machen. Und dann habe ich gedacht, naja, mache ich das, was ich sonst auch immer mache. Storys erzählen von unserem Platz und Leute mitnehmen. Und so hat sich das entwickelt und die mache ich heute noch. Also ich bin echt manchmal immer wieder völlig baff, was für Kreise das zieht. Also wie weit, wie viele Leute das dann doch hören oder anscheinend Interesse dran haben. Und da geht es um diesen Platz, wo ich wohne, wo ich lebe, wo ich wirke. Genau, und da ist dieser, da brauchte ich einen Arbeitstitel, weil da war Drosten doch immer. Hier unser Virologe live zugeschaltet per App. Dann dachte ich immer, hier ist der Phoologe live zugeschaltet per App. So kam das, ja. Und inzwischen ist es nicht nur noch ein Joke. Also Leute wollen schon Phoologen werden jetzt.
Ja, gut. Du bist, wie du eben schon gesagt hast, in Pankow aufgewachsen, im Ortsteil Niederschönhausen.
Nee, aber S-Bahnhof, S-Bahnhof Pankow. Okay. Also Niederschönhausen, das Schloss war da in der Nähe, aber mitten Pankow City, Kissingstraße.
Kissingstraße, in einer Wohnung, in der auch deine Großeltern schon gelebt haben, glaube ich, ne?
Woher weißt du das?
Ja, ich versuche.
Also 40 Jahre hat meine Familie in dieser Wohnung gewohnt. Also es war eine Parallelstraße von der Kissing, die Stubnisstraße. Und die Eiche vor der Tür, die hat mein Opa gepflanzt. Und wir hatten unten den Keller, die Parterre-Wohnung später. Dann meine WG war dann im ersten Stock, da waren meine Eltern schon ausgezogen. Und oben drüber hatten wir auch noch eine. Also wir waren so der Nabel unserer Schule. Da gab es viele Treffen und schöne Partys und so. Das war eine geniale Zeit.
Oh, okay. Da gehen viele Bilder in meinem Kopf los. Zumal, ich weiß nicht, wie alt warst du, als deine Eltern sich getrennt haben?
Das war gleich nach der Wende, 12. 12 Jahre.
12, okay. Ja. Dein Vater war Kunstlehrer?
Kunstlehrer. Kunstlehrer, 40 Jahre lang, genau.
Und deine Mutter Musiklehrerin?
Musiklehrerin, hat sie studiert und war dann aber auf der Bühne. Die hatte eine Band zu Ostzeiten und später eher als Kabarettistin, so Marlene Dietrich, Kurt Tucholsky etc. und so die.
Aha, na dann kann man auch sich in etwa vorstellen, was für Leute zu Besuch waren. Vielleicht, wenn du dann mal nachts aufgewacht bist und dann laute Geräusche aus der Küche oder aus dem Wohnzimmer kamen. Konnten die gut feiern? Haben die gut gefeiert?
Ach so, meine Eltern, die haben auch gute Feiern. Auch als sie noch zusammen waren, auch als sie getrennt waren. Da erinnere ich mich an gute Feten. Ich weiß noch eine, das war vor der Wende noch. Da hat es so ganz krass nach Hasch gerochen. Es war dieser süßliche Duft. Und da gab es diesen einen Typen, der immer an der Pfeife rumgenuckelt hat. Ich habe das null gecheckt. Wenn überhaupt nichts verstanden davon, ja, und dann, ach, was ist das und so, das war so ein, hat keiner drüber gesprochen, ne? Das war so,
Okay, du hast noch einen Bruder, ist der älter oder jünger als du?
Uli ist 3 Jahre jünger als ich.
Ja.
Ja, und Saxophonist, spielt begnadet Saxophon, also ich liebe meinen Bruder und sein Musikinstrument.
Woran hätte man spüren können, dass ein Kunstlehrer dein Vater ist? Also ist der, bist du mit Kunst groß geworden? Hingen da viele Kunstdrucke oder Ausstellungsposter oder so?
Das ist, ich muss ganz kurz sagen, ich habe noch einen zweiten Bruder, Max, ist 10 Jahre jünger. Aber nur, dass der nicht, der fühlt sich immer so ein bisschen hinten an.
Nee,
deswegen
Max.
Muss ich ihn im Ohr auf jeden
Max,
Fall nachher erwähnen.
Sorry.
Mein lieben Max. Und dann, ich habe neulich so einen Vortrag gehalten über Vogelsprache und so. Und da habe ich in meinen alten Unterlagen gekramt. Da habe ich eine Radierung gefunden. Ich habe oft Radierung gemacht bei Papa. Also man nimmt eine Nadel und kratzt in eine Messingplatte hinein. Dann rollt man das mit Tinte an. Da stand dann die Drucker, Druckerpresse. Mhm. Danke, diese dicken Steinplatten. Und dann wurde gedruckt. Und dann habe ich auf dem Markt in Pankow-Kirche damit dann ein bisschen Geld verdient. Und dann habe ich die Dinger angeguckt und da sind überall Vögel drauf.
Ach, guck mal.
Da sind überall Vögel.
Ich wollte gerade fragen, welche Motive. Siehst du, dann war das voll alles krass. Vorgezeichnet.
Und da war eine Story, ich habe dann mir nämlich eine Knarre gekauft, weil meine Eltern waren sehr pazifistisch und habe mir dann so eine Winchester, so eine Unterlader, weil ich habe natürlich Winnetou geguckt und so, und so einen Unterlader mir gekauft, kam super stolz für 15 Mark.
Ja.
Und meine Eltern... Also die haben nicht sehr positiv reagiert. Die haben es mir dann letztendlich ganz diplomatisch abgekauft fürs Doppelte. Richtig Geld gemacht. Ja. So.
Aber du bist dann nicht am nächsten Tag hin, hast dir wieder eine Knarre geholt und hast das. Das hätte ja auch ein Geschäftsmodell sein können.
Nein, das habe ich nicht.
Aber wir reden jetzt über ein Spielzeug.
Spielzeugknarre, ja.
Oh,
so ein Plastikding. Ja,
sie wollten nicht, dass du mit einem Gewehr spielst.
Ja, Waffen waren einfach schlecht.
Ja, das sind sie bis heute.
Ich habe jetzt einen Jagdschein, ich habe einen Waffenschein und dann habe ich da eine andere Beziehung jetzt zu bekommen, auf jeden Fall. Aber ja.
Du hast gerade gesagt, vor dem Haus, da stand eine Eiche.
Ja.
War das die Esche, die dich...
Das war eine riesen Esche. Also in meiner Erinnerung war die so groß wie unser Studio hier. Also sie war nicht ganz so groß, aber...
Das ist überhaupt nicht groß für einen Baum.
Für eine Esche schon. Also die Eschen wachsen erstens sehr langsam. Also ich kenne keine so großen Eschen, aber... Ich habe auch noch nie eine Esche kennengelernt, die so groß war, weil ich erinnere mich, wir waren oft früher viel auf den Dachböden unterwegs.
Was heißt das?
Na, wir hatten so ein Hobby, dass wir die Dachböden hoch sind, dann aufs Dach. Da hast du ja in Berlin Mietshäuserbau diese Flachdächer gehabt.
Wir reden über Altbauten. Also nochmal für alle, die nicht in Berlin leben, da gibt es wirklich Straßenzüge, die man glaubt es kaum, auch nach dem Krieg, nach all diesen Bildern, die man gesehen hat. Diese Häuser sind wieder aufgebaut worden oder haben es irgendwie geschafft. Und da kommt man, wenn man erstmal im Treppenhaus ist, kommt man ganz nach oben. Das geht dann bis in den fünften Stock. Und dann kommt man manchmal, gibt es dann so eine kleine Luke mit so einer, meinst du diese
es
rausziehbaren, wie nennt man das so?
Ach so, nee, so waren die nicht.
Nein?
Die sind dann später alle, also nach der Wende waren die alle zu. Die Dachböden und unten ja auch meist. Ja. Aber damals war das alles offen und dann gab es eine Leiter, die stand manchmal versteckt und oben die Luke war mit Teerpappe bespannt und dann so eine richtig fette Metallluke, die musste man hochheben und raus und dann war die Kunst, wer kann wie lange die längste Strecke zurücklegen, zusammenhängend auf den Dächern, also den größten Block umlaufen sozusagen.
Ja.
Aber ich weiß noch, wie wir da oben standen, wir haben da auch gechillt gerne und so, und dann konntest du in die Krone der Esche gucken. Also die war 4
sehr
plus
hoch.
Dachboden, die war richtig hoch und gigantisch und die ist eine starke, da gab ganz besondere Momente mit dieser Esche später in meiner jungen erwachsenen Sturm- und Drangzeit.
Aber es ist ja schon gar nicht esoterisch, so wie du es irgendwie formuliert hast, eher so, als hättest du es dir gar nicht ausgesucht und es ist, was mit dir und diesem Baum passiert.
Ja.
Und das muss vielleicht anderen Menschen gar nicht passieren, nie in ihrem ganzen Leben, aber vielleicht auch doch, du hast dich darauf eingelassen. Und wenn wir jetzt sowieso schon von sprechen, dann können wir es auch, können wir die Geschichte auch zumachen. Erzähl mal.
Also ich finde toll, dass das nicht esoterisch rüberkam, wo auch immer du das da gehört hast, dass... Es gab so einen Aha-Moment, ich habe irgendein Buch gelesen, wie man das so macht. Ja, man liest dann nach Steppenwolf, Hermann Hesse und so oder Goldmund und Nazis. Dann kommen dann irgendwelche Selbsterfahrungsbücher und so. Und da ging es um Tier-Pflanzen-Kommunikation und wie das funktioniert und so. Das Buch war definitiv esoterisch, würde ich sagen.
Mhm.
Und aber da gab es einen Satz, der hat mich getroffen und irgendwie hat es mit Erinnerungen und Bäumen zu tun gehabt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, das ist mir entfleucht.
Mhm.
Und dann bin ich runter, ich weiß noch, dass ich barfuß war und ich stand vor dieser Esche und es war einfach so ein Moment, wo ich hatte ganz viele, wie so ein Ablaufen von so einem Film, Kindheitsbilder, wie ich da mit dem Ball gegengeschossen habe, wie ich da rumgerannt bin. Und die Erkenntnis war, jetzt habe ich 5 Jahre lang diesen Baum nicht mit dem Arsch angeguckt. Ich bin ja jeden Tag zum Mülleimer runterbringen, das war mein Job zu Hause, so in meiner Jugendzeit, einfach den völlig ignoriert, obwohl er mir als Kind super wichtig war. Ich habe auch oft da einfach gesessen und gechillt und so. Naja. Und dann umarme ich diesen Baum, und das habe ich jetzt lange Zeit, hätte ich das jetzt niemals zugegeben, aber ich umarme gerne und häufig Bäume, ich mag das.
Aber das war dein erstes
das
Mal.
Das war sozusagen mein erstes Mal, ja genau. Und dann hat es mich wie so, also da ist irgendwas passiert, was nicht von mir gewollt war oder was ich irgendwie, ich kann es gar nicht, ich will das gar nicht mehr mit Worten so belegen, es macht es irgendwie so kaputt, aber es gab da was, ein Miteinander, und es hat mich auch ein bisschen erschrocken. Also mein Herz hat angefangen zu rasen, und da waren keine Drogen im Spiel. Mein Herz hat angefangen zu rasen, das war wie so ein, wie so ganz groß. Plötzlich wurde die Welt ganz groß. Das war alles riesig, und diese Stadtnatur, da waren ja meine ersten wirklich super intensiven Naturerfahrungen, die waren mitten in Pankow, und angefangen hat es mit dieser Esche in meiner Erinnerung, und es war irre, und seitdem habe ich die, ich habe sie jetzt nicht jeden Tag besucht oder so, aber wenn ich vorbei bin, kurz genickt und Hallo gesagt.
Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so wenig Leute gibt, die jetzt sagen, ich habe auch so einen Baum. Es gibt auch so einen Baum, der mir ganz viel bedeutet oder den ich schon angefasst habe. Oder ich glaube, dass es einige Menschen gibt, die sogar diesen Impuls verspüren, das mal zu tun, weil dieses Bäume umarmen, darüber kann man sich jetzt sehr schnell erheben und lustig machen und so weiter. Aber nicht umsonst gibt es auch sowas wie Waldbaden. Und das ist ja auch nicht auf irgendwelchen Mittelaltermärkten entstanden von Leuten, die einfach zu viel Ayahuasca gemacht haben oder so. Aber wer weiß. Ich will nur sagen, ich glaube, dass viele Menschen sich das auch gar nicht trauen, weil sie das Gefühl haben, wenn sie beobachtet werden dabei, dann ist das, dann müssen sie sich rechtfertigen dafür. Und ja, wer weiß, vielleicht ist dein freimütiges Erzählen darüber, man kann ja auch erstmal anfangen, man kann ja auch erstmal mit der Hand so ein bisschen über die Rinde gehen. Auch das ist ja oft schon sehr schön.
Ja, einfach, ich meine, man kann das ja ganz pragmatisch angehen. Man kann ja einfach sagen, okay, ich habe Sinnesorgane, mit denen ich meine Welt, meine Mitwelt, Umwelt wahrnehme. Und wir sind ja sehr, sehr viel über die Augen und über die Ohren geprägt. Ja. Also Ohren finde ich ja hervorragend, Klangschaften und so, ist ja mein Thema. Und wenn wir jetzt aber noch, ich zum Beispiel bin jemand, der wenig so seiner Nase vertraut, obwohl es da bestimmte Gerüche gibt, also ich CK1, kennst du dieses Parfüm?
Oh ja, das ist zu intensiv.
Ja, das hatte meine allererste Liebe, meine allererste Freundin, und jetzt tragen das eher mehr Frauen in meinem Alter, ich drehe mich dann um, ich so, oh, da ist sie wieder, meine Junge, die so ungefähr, ja. Und dann hast du dieses haptische, also unser Tastsinn ist ja das größte Organ, was wir haben, und man kann einfach einen Baum, kann man auch die Augen offen lassen, mal erforschen und gucken, was für Sensationen, was für Gefühle, was für Eindrücke gewinne ich durch meinen Tastsinn. Und da sind Moosflecken, da ist so viel Unterschiedlichkeit und so viel Vielfältigkeit drin, und dann fängt plötzlich an, eine Welt aufzugehen. Das kann man ganz pragmatisch machen, okay, was sehe ich, was spüre ich, was höre ich, was rieche ich, ja, um Mitwelt, Anderswelt anders wahrzunehmen, und dann fängt das schon an. Dann kommen so Stories, wie du erzählt hast mit dem Fuchs oder wie du mir eben mit deinem Vogelhaus erzählt hast. Plötzlich nimmt man das wahr und weiß es auch zu schätzen wieder.
Wie das dann plötzlich kommen kann, das ist mir nach wie vor ein Rätsel, aber vielleicht tasten wir uns auch da im Laufe dieses Gesprächs noch heran. Erstmal kommt jetzt der nächste Song. Und zwar von den Ärzten, Zu spät. Vielleicht ist das schon die CK1-Frau. Zum ersten Mal verliebt ist eine andere.
Es ist Juliane Becker in kompletter
Jeans. Ganz herzliche Grüße.
Ganz herzliche Grüße an dich, Juliane, in kompletter Jeans-Klamotte, also Jeans-Jacke, Jeans-Hose. Und ich habe 2 Wochen gebraucht, ehe ich mich getraut habe, sie zu fragen, ob sie mit mir ins Kino geht.
Welcher Film?
Und dann sagt sie, ich weiß es nicht mehr, weil sie hat gesagt, nein, und ist weitergegangen. Und ich stand ärztehörend auf dem Garagendach und habe hochgeguckt in den 5. Stock und habe nur das helle Fenster gesehen da unten. Und
hast dir selbst ein bisschen leid getan?
Hat mir richtig leid getan.
Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. 2 Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm, er hat Geld. Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad.
Paul Wernicke ist hier, er ist auch Spurenleser, er ist auch Vogelfreund, er ist Wildnispädagoge. und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sehr erfolgreich, seit vielen Jahren schon, gerade auch Kinder, aber ich weiß jetzt nicht, ob zunehmend Erwachsene.
Ja, schon, ja, kann man schon sagen. Ja.
Tja, an die Natur heranzuführen oder wieder an die Natur heranzuführen oder mit der Natur ein bisschen vertrauter zu machen. Ich kann mir vorstellen, aber da kommen wir gleich noch zu, dass es da irre Hürden gibt für manche Menschen, die, früher hieß es so in meiner Generation, es gibt Kinder, die glauben wirklich, dass Kühe lila sind, in Anspielung auf Milka.
Ja. Und oder ich kann Hühner mir sechs Eier am Tag legen, weil sechs,
ja,
in,
stimmt,
der Packung.
Sechs ist in der Packung. Also ich glaube, wenn man Kinder heute fragen würde, würde man ähnlich abenteuerliche Antworten kriegen in einigen Bereichen des Landes und der Stadt. Und dann gibt's wahrscheinlich aber auch ganz tolle, positive Erlebnisse und Erfahrungen. Erstmal jetzt zu dir. Wie konnte das aus dir werden, was aus dir wurde? Ich weiß, dass deine Großeltern hatten in Wilhelmsruhe so ein Wochenendgrundstück,
ein Paradies,
mit Datsche. Was war das?
Kinderparadies. War das ein großer Garten? Ein großer Garten, ja.
Okay, mit einem kleinen Haus, großer Garten.
Mit einer
Laube,
einem großen Erdbeerfeld. Und mein Opa hat uns einen Turm gebaut, 9 Meter hoch aus Beton, der war Architekt. Mit Verlies, mit Sonnenuhr, mit Wendeltreppe, mit Zinn. Also
Wahnsinn.
wir hatten ein richtiges Paradies. Das war wirklich göttlich.
Und hast du dort vor Ort in diesem Garten, also wer so einen Garten hat, der hat ja dann auch Stachelbeeren und Brombeeren und Himbeeren und so ein Kram, Kartoffeln vielleicht, Salat. Wurdest du da so ein bisschen mit eingespannt und hast da was kennengelernt?
Sehr wenig. Also für mich war dieser ganze Naturraum, in der Kindheit war das immer Spielplatz und Abenteuerplatz. Also auch in den Hinterhöfen in Pankow, ich hab so einen Kirschbaum, wo immer so ein Opa drin, also nicht immer, aber wir haben da Kirschen geklaut. Und dann kam der Opa rausgesprungen mit dem Kochlöffel und so Nummern. Also ich kannte die Hinterhöfe richtig gut. Und wenn wir draußen waren, wir sind zur Schorfheide immer gefahren. In kompletter Montur. Also mit Indianerhaube und allem drum und dran. Und haben die Leute da unsicher gemacht. Das war so unser Ding.
Du hast einen eigenen Stamm gegründet.
Wir haben einen eigenen Stamm gegründet, ja, genau. Wir haben mit Mutprobe und so mit Cookie Kirillov, immer noch mein sehr guter Freund. Wir beide waren die Stammesältesten. Ja, ja. Und das ging bis, würde ich sagen, bis ich in Amiland war, da als Austauschschüler in der 11. Klasse, war das Abenteuerraum. Wir haben Höhlen erforscht, wir sind rumgerannt, wir sind jetzt nicht so viel Fahrrad gefahren, aber auch Downhill, also einfach Spaß gehabt und frei gefühlt.
Und es ging dann, und ihr habt mit der Natur interagiert, ja, aber ohne da jetzt zu reflektieren, ja, ohne da jetzt tief einzusteigen,
genau,
oder so, ne? Die war,
genau,
da,
es
hat
war
euch
Spiel
begleitet, war Spiel, genau.
Ja. Ja.
Aber dein Vater hat schon auch versucht, glaube ich,
ja,
Grundlagen,
ja,
da irgendwie zu legen. Ne?
Ja, er hat diese Abenteuerlust sozusagen aufgegriffen und mein Bruder, mein 3 Jahre jüngerer Bruder Uli, Papa und ich, wir haben gleich nach der Wende immer so Touren gemacht. Also die erste Tour war eine Fahrradtour, das war dann an die Nordsee hoch. Das war krass, ey. Wir kommen da hin nach ewig langen Fahrradtouren, da ist kein Wasser da. Ich kannte ja sowas nicht, das war halt Ebbe.
Ach so.
Aber wieso, das ist das Wasser, das war voll assi. Das Salzwasser, voll salzig und eklig und so. Ich fand's total doof. Also nächstes Jahr geht's dann an die Ostsee. Und dann haben wir angefangen, so Bergtouren zu machen. Und das sind wirklich so die intensivsten Kindheitserinnerungen, muss ich sagen. Diese Touren, vor allem, wenn mein Papa dann sagte, hey, Jungs, guck mal hier auf der Karte. Er hat ständig auf die Karte geguckt, macht er heute noch. Guck mal hier ist eine Abkürzung. Da wussten wir immer, okay, jetzt fängt das Abenteuer an. Und so war es auch. Wir haben echt krasse Sachen erlebt, ja, mit ihm zusammen.
Aber er scheint ja dann jemand gewesen zu sein, der sich gut, oder vielleicht auch noch, ja genau, er wohnt jetzt bei euch, ne?
Der wohnt,
ja, ja,
wir,
ja,
wohnen,
ja,
zusammen, ja,
ja,
ja, genau. Ja.
Er scheint sich gut ausgekannt zu haben, schon damals in der Natur, weil so 2 Steppkes mitzunehmen und dann so eine Fahrradtour zu machen und dann wahrscheinlich auch die ein oder andere Frage beantworten zu müssen. Ich weiß nicht.
Er hat immer gesagt, ich habe auch keine Ahnung, Paul. Ich soll ihn wohl immer gefragt haben und kam wohl immer an mit Spinnen und Zeug und was ich was. Für ihn war das, ich meine, es war ja im Osten, war man oft in Bergen unterwegs oder im Elbsandsteingebirge oder an der Ostsee. Man ist viel halt campen, zelten gewesen. Das war eher normal.
Und draußen schlafen fandst du gut? Also im,
ja,
Zelt zu schlafen, das war von vornherein.
Ja,
macht ja Spaß, ne?
Und der Regen voll, ja. Das,
genau,
war super, ja.
Und richtig auch mit Lagerfeuer und so?
Wir haben auch immer wieder Feuer gemacht, auch in den Bergen. Und ich weiß nicht genau, wie versiert das alles ablief, weil ich habe auch schon jetzt inzwischen Feuer erlebt, auch so eigene Feuer, die sehr große Gefahren in sich bergen, ja, wenn du so an Schwelbrand denkst oder weiß ich was. Aber irgendwie ist immer alles gut gegangen, muss ich sagen.
Und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, wenn wir darüber sprechen, weil ich möchte schon mit diesem Gespräch auch Leute animieren, es dir und euch nachzutun.
Ja.
Das mit dem Feuer vielleicht lieber
das
nicht.
Ist in also diesen die, Zeiten, also ich, ja, ja. Ich sag mal so, die Zeiten haben sich extrem verändert. Also meine Kinder wachsen jetzt mit einem komplett anderen Waldbild auf. Wenn du nur mal jetzt durch den Harz fährst oder im Bayerischen Wald oder weiß ich, diese Wälder, die ich als Kind kannte, wo wir Pilze suchen drin waren, die gibt es ja so optisch gar nicht mehr. Das wandelt sich ja alles um, was durchaus positiv ist, weil du die Monokulturen plötzlich nicht mehr hast. Aber erstmal sieht es Wüste aus. Vögel lieben das, weil da kommt Licht rein, dann kommen die Brombeeren und lecker, lecker und so. Aber für uns ist es erstmal schockierend. Mhm. So, ja, wie viel Totholz rumliegt. Und die Kinder, ich liebe ja, wenn Kinder von sich aus draußen im Wald schlafen. Und es entsteht so in den Camps und nach Tag 3, 4 fragen die ersten, darf ich draußen? Ja, sehr gerne. Und dann am Ende schlafen alle draußen, ja, ums Feuer rum oder draußen im Wald. Es gibt Plätze im Wald, wo ich sage, da dürft ihr nicht draußen schlafen, weil ich Angst um die habe, dass denen ein Baum auf den Kopf fällt. Ich höre das sehr, sehr häufig.
Nicht der Fuchs, nicht der Waschbär, nee, nicht der Wolf, nee. Sondern es ist eher der Baum, genau. Ja. Ja.
Und dieses Bild, das trifft auch zu fürs Feuer. Ich meine, wir haben jetzt vor 3 Jahren waren die Waldbrände oder sowas in Brandenburg, ich weiß nicht genau. Wir sind nachts wach geworden, weil wir dachten, unsere Hütte brennt. Wir haben halt einen Vierseitenhof außerhalb von einer Kleinstadt. Da ist nichts weit und breit drumherum. Und wir haben gesucht, da war aber nichts. Ja. Das war 20 oder 30 Kilometer weiter. Da hat halt ein Kiefernwald gebrannt.
Oh.
Und es zog darüber. Es war wirklich bedrohlich. Und deswegen fliegen jetzt auch Wärmebilddrohnen an den Autobahnen und auf den Flächen und bei Waldbrandstufe 4, 5 und höher.
Was? Lang.
Wärmebilddrohnen.
Wärmedrohnen.
Wärmebilddrohnen.
Wärmebilddrohnen. Das Toll, das vielleicht Tollste mit dir, ja, als Gast ist, ist, dass ich weiß, dass niemand dieses Gespräch in anderthalb oder doppelter Geschwindigkeit hören wird. Das ist dann nicht mehr möglich.
Es ist wenn es zu schnell ist, mit dir dann sein,
du kannst ja eh nichts ändern. Es ist total gut. Also du, ich glaube, wir können uns alles. Es ist einfach ein Galopp. Wärmebilddrohnen.
Also um es mit dir vorher ganz klar zu machen,
ja,
ich würde niemandem empfehlen, wenn du dich nicht hundertprozentig auskennst, wie du ein sicheres Feuer an legalen Plätzen machst, draußen einfach so Feuer zu machen. Die Zeiten sind einfach vorbei, Punkt.
Gut.
Ja, es gibt, okay, Plätze, wo man das tun kann, da muss man sich kundig machen und da gehört eine Menge dazu, aber dann ist unsere Zeit um.
Gut, alles klar. Vielen Dank. Die nächste Musik, pass auf. Bob Marley, der Redemption Song.
Yes.
Wofür steht der?
Also ich muss mir entscheiden zwischen Bob Marley und Beastie Boys. Freunde von mir werden wahrscheinlich schockiert sein, aber Bob ist der, der mir überall begegnet ist. Jeder auf dieser Welt kennt Bob Marley. Ja, und der Typ kann man finden, wie man will, aber ich finde seine Musik zeitlos. Ich höre den immer noch und der Redemption Song irgendwie, ich habe es früher immer mitgesungen, aber wahrscheinlich komplett falsch.
Ist ja sehr politisch.
Ich finde den sehr gut, weil der von Frieden spricht und dass wir alle zusammen eine Art sind, die sich verstehen sollten. Und ich liebe einfach Bobby forever.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I.
Der Redemption Song von Bob Marley. Paul Wernicke ist heute hier zu Gast. Wir können heute alle viel lernen von Paul Wernicke, der sich mit der Natur, mit den Wäldern und den Feldern und den Vögeln und den Füchsen und den Wölfen und allem ziemlich gut auskennt. Der Naturscout, wenn man so will, Wildnispädagoge.
Es gibt viele Begriffe.
Es gibt so viele Begriffe für dich. Wie alt warst du, als du in die USA gegangen bist?
Na, das war in der 11. Klasse, ist mal 17. Ja, 17 Jahre.
Hm. Okay. Es gab, das war eine ganz gute Lösung, interfamiliär, ne? Du,
ja.
du bist deiner Mutter, glaube ich, genau, ziemlich, das war so ein, ihr habt viel gestritten in der
Mama
Zeit.
Mama und ich sind uns sehr ähnlich.
Das kann gut und schlecht sein.
Kann gut zu Reibereien führen, ja.
Hat dieser Aufenthalt in Washington State dazu beigetragen, dass du dich für die Natur sensibilisiert hast? Oder kam das erst, als du zurückkamst?
Also auf jeden Fall habe ich so eine Natur noch nicht erlebt. Und da muss ich meiner Mama jetzt auch nochmal ganz kurz einen Dank aussprechen. Ja. Weil
wusste sie, dass es da so ist?
Nein, also sie wusste das überhaupt nicht, aber sie hat das überhaupt auch möglich gemacht. Und nicht nur um mich loszuwerden, ja, sondern auch, um mir was zu bieten. Und diese Wälder, du kannst es dir nicht vorstellen, das ist einfach ein Land, Skagit Valley, Mount Vernon, da oben, also du konntest auf Vancouver Island raufschauen, da hast du Riesenkrabben, du hast Austern, du hast Fischotter, Otter, Seeotter, du hast da die Kaskaden, also Gletscher, dann diese mittropischen Regenwälder, also Zedern, Douglasien mit einem Baumumfang, einen Tanzboden drauf machen, mit Farnen und Moosbärten und so. Es war irre. Und meine Freunde und ich, wir sind da regelmäßig rausgefahren. Die hatten da irgendwo eine Hütte und waren auch viel, viel in den Bergen. Also viel Outdoor-Geschichten sind dort auch so ein Tagesaktivitätsalltag. Und das Irre an diesem Start ist, dass wenn du dann 2 Stunden nach Osten fährst, kommst du in die Kaskaden. Da ist Mount Baker und Mount St. Helen, der explodiert ist da, dieser Vulkanausbruch seitlich. Also auf jeden Fall kommst du dann in vulkanisch Gestein Gebirgsgebiet. Und wenn du dann noch 5 Stunden weiterfährst drüben, landest du dann in so einer Wüstenähnlichen mit Kakteen und Klapperschlangen, weil im Osten ist es sehr, sehr trocken und also 3 völlig komplett verschiedene Landschaften hintereinander. Das war irre.
Und wieder war die Natur Bühnenbild und Stichwortgeber, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ihr da geforscht hättet oder gesammelt hättet oder du angefangen hättest.
Nee, nicht diesen Forschergeist, aber dieses Staunen, das hatten meine Freunde auf jeden Fall, die Staunen für die Schönheit. Und dann gab es auch immer wieder diese Native Stories, das hier ist Strawberry Hill, da hat man früher diese Zeremonien gemacht und so. Und ich so, das ist ja jetzt ein anderer Aspekt als dieses Kinder-Karl-May-Gedöns, ja, was ja sehr, sehr verklärt auch ist. Und dann, da hat sich so die Perspektive etwas verändert. Also wir wollten auch richtig rein und ran. Also wir wollten das spüren. Und zwar nicht nur als jetzt eine körperliche Herausforderung, sondern da war irgendwie zum ersten Mal so ein Mysterium
da. So spirituell, würdest du so weit gehen?
Man könnte sagen, das hat sich, es war spirituell angehaucht, ja, zum ersten Mal. Ja.
Gab es für dich so ein sowas wie ein Erweckungserlebnis? Weil manche haben das wirklich unter Drogeneinfluss, andere haben das, wenn sie keine Ahnung, einen Vulkanausbruch sehen oder plötzlich ein Vogel auf ihrer Schulter landet oder so.
Ja, das gab's. Ja, das war nach Amiland, aber dann zurück in Berlin.
Ja.
Das war vor meiner Haustür, Stubnisstraße 26. Da stand ein Versüßchenstrauch und ich habe einen Ton gehört von diesem Strauch. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Ich wollte mir wirklich selber nicht glauben. Also das war wahrscheinlich ein innerer Ton, also irgendwie empfänglich, offen, alles klingt. Also heute würde ich sagen, natürlich, alles schwingt und alles klingt und alles erzeugt Klang im Endeffekt. Und ob ich mir das jetzt eingebildet habe oder nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall hat es sich nicht so angefühlt wie, ich will das jetzt, sondern das kam von außen. Und ich finde, bei solchen Erfahrungen spielt das eigentlich keine Rolle, ob, also wenn ich natürlich etwas produzieren will, ich will jetzt hier unbedingt was spüren, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Aber wenn das so plötzlich kommt, dann, mich hat's umgehauen in dem Augenblick. Und das war so wie so ein Erweckungsmoment. Danach kam das mit der Eberesche, mit der gemeinen Esche im Hof, mit dieser Baumnummer. Und ich glaube, dass ich so ein Ding brauchte. Ich brauchte, glaube ich, so, ich habe selten jetzt spirituelle Erfahrung. Ich bin jetzt auch nicht so der Feinfühligste, der jetzt hier die Energien spürt oder so. Ich bin schon ein sehr wissenschaftlicher Geist auch jetzt geworden. Aber in dem Alter, ich hatte so eine gewisse Hochnäsigkeit, so eine rotzfreche Berliner Göre, Wendekind, alles, was willst du, Alter? Ich bin die Bulette, lass mich in Ruhe, weißt du so. Und dann, und da gab's so ein, das war so ein Demutsschlag einfach.
Geiles Wort, ja super, ja. Da ist es. Ich glaube, egal was für eine Art von Erweckungserlebnis man hat mit der Natur, dass das Wort Demut sofort da ist, weil dieses, ich weiß auch nicht, ich glaube, Leute stellen sich das manchmal so ein bisschen vor, als müsste man dann so leuchten, aber so dieses sich für einen Bruchteil einer Sekunde mit diesem großen Ganzen verbunden fühlen, ich glaube, dann kommt man auch nicht mehr zurück. Also ich glaube, wenn man das einmal dieses Gefühl hatte, egal wodurch, durch ein Summen, durch ein Kratzen.
Du hast es erlebt, ich spüre es, du hast es erlebt.
Ich könnte dir jetzt für mich keine Situation nennen, die so war. Ich hätte mich immer schon
für ein Gefühl dafür hast du, oder?
Das habe ich total. Ja. Das ist so in mir drin. Ja. Aber ich frage mich, warum das so spät in meinem Leben so deutlich geworden ist. Ich frage mich, ich hatte früher auch, ich hatte ein Pferd, ich hatte immer schon, bin mit Hunden groß geworden, ich hatte also so, bin viel spazieren gegangen und so. Aber dieses Gefühl, was Natur für mich bedeutet.
Ich habe eine Idee dazu.
Ja, sag.
Ich habe eine Idee dazu. Und zwar, also ich höre ja ganz viele Geschichten von Menschen, die wir halt mit einer Aufgabe oder auch ohne rausschicken, den Zugänge, den Werkzeuge vermitteln. So, und dann legen die los und es geht oft relativ schnell. Und ich rede jetzt von Erwachsenen, die also eine lange Zeit der Naturentfremdung, Entrückung hinter sich hatten. Was, glaube ich, der Schlüssel ist, wenn man sich berühren lässt. Also wenn wir Menschen uns berühren lassen von dem da draußen, ist es scheißegal, ob das ein Baum ist, ein Vogel, ein Sonnenuntergang, ein Wind. Jeden Menschen, den ich danach frage, und manchmal muss man halt ein paar Mal fragen, die können solche Momente teilen, wo sie gespürt haben, ich bin ein Teil dessen, das ist ein Teil von mir. Beides, ja, in beiden Aspekten. Und oft kommen dann da Tränen. Also du spürst die Rührung in den Menschen und ich muss sofort immer mitheulen. Ich muss immer sofort. Ja, und dann ist der nächste Film, was los ist. Und so ist echt. Und ich glaube, dass das uns ureigen ist, dass das eine menschliche Eigenschaft und Fähigkeit ist, sich berühren zu lassen voneinander. Und dass dieses empathische Sein, das heißt ja nicht immer, dass ich alles verstehe und dass ich alles wirklich so nachempfinde. Ja, du bist eine Frau, ich bin ein Mann, wir haben unterschiedliche Geschichten. Ich kann das nicht nachempfinden, was du mir erzählst. Aber doch kann ich es ahnen. Und da gibt es so einen gefühlten Raum, würde ich sagen. Und das geht mit jedem Lebewesen da draußen. Das funktioniert mit jedem Lebewesen. Und wenn ich das mir zugestehe, mir eingestehe, das ist großartig, weil mein Leben wird so viel reicher.
Absolut. Das glaube ich auch.
Das ist so toll. Ja, ich darf mich auch kümmern um Sachen. Ich glaube, dass das unsere eigentliche Aufgabe ist. Wenn du Spezien anguckst, jede Spezies hat ja im Ökosystem eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, sonst kollabiert das große,
welche, die große Gemeinschaft. Welche Aufgabe haben Motten und Zecken und Mücken?
Oh, wollen wir wirklich jetzt reingehen? Also der Zaunkönig, der liebt diese kleinen Zeckenmilben, der liebt ja Milben, frisst er sehr gerne, Zecken sind Spinnentiere und Zaunkönig, Zilps, Fittes, also diese zarten kleinen Sänger, wir sagen die zarten Sänger, Rotkehlchen, Wintergottehähnchen, Sommergottehähnchen, ohne Zecken, also ja, und dann können sie dir als Mensch anzeigen, wo wild ist und so weiter.
Okay, gut.
Aber auch manchmal wissen wir es auch nicht.
Wir alle haben eine Aufgabe.
Ja, und manchmal wissen wir gar nicht die Aufgabe von Sachen, die uns nerven draußen. Unsere Aufgabe, das höre ich immer wieder von verschiedensten indigenen Leuten, die ich persönlich auch getroffen habe, ist, dass die Spezies Mensch dafür da ist, fürs Gleichgewicht zu sorgen. Also zu nehmen und zu geben und zu gucken, dass nicht zu viel und nicht zu wenig, also sich um Plätze zu kümmern. Weil der Begriff Wildnis oder der Begriff primitive Völker und so weiter, der ist ja eigentlich völlig überholt und veraltet und falsch. Weil Wildnis, wenn du es im Duden nachstehst, ist ungezähmte, unbeugsame Natur, die unwirtlich ist und menschenfeindlich. Es ist das Gegenteil der Fall. Diese Wildnis Orte, an denen die Kolonialisten gelandet sind und gesprochen haben, vom großen Paradies. Ja, da laufen diese freundlichen Menschen rum. Die haben die Tausende von Jahren gepflegt. Ja, was ernährt denn die Welt? Mais, Kartoffel, Tomate. Wo kommen diese Pflanzen her? Die gab es auch nicht ohne Menschen. Ja, und also da ist so viel zu lernen von indigenen Leuten, die es auch heute noch gibt, ja, ungebrochen, wo wir, ich glaube, es ist nicht eine menschliche Sicht auf die Dinge, es ist eine weiße, westliche Sicht auf die Dinge, die überholt ist. Das ist einfach ein Konzept, das hat eine Zeit lang gut funktioniert für ein paar Leute, vor allem für weiße Männer. Und jetzt können wir das einfach mal auf Pause drücken, bitte.
Ja, aber niemand kommt an diesen Knopf dran, glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Denn wenn es unsere Aufgabe ist, da auch zu hegen und zu pflegen und für ein Gleichgewicht zu sorgen, dann machen wir viel falsch, glaube ich gerade. Ne?
Ja, und es gibt viele, die es tun. Ungebrochen. Und wenn du jemanden begegnest, der so in einer Gemeinschaft aufgewachsen ist und mit einer Gemeinschaft zusammenlebt, jetzt als ganz konkretes Beispiel. Letztes Jahr war ich im Staat New York bei den Mohawks. Sie sind ein Teil der Konföderation, wir kennen sie unter Irokesen. Sie nennen sich Haudenosaunees, die Leute aus dem Langhaus.
Wie viele Mohawks gibt es denn noch oder wie viele Irokesen?
Das ist eine schwierige Frage, weil das nach Definition ist, aber und er hat die auch immer beantwortet mit viele.
Okay.
We are many.
Gut.
Also es sind wirklich viele. Gut. Und 80, 100.000 sind dem Dreh. Die haben dort gelebt, schon immer. Also schon sehr, sehr lange, leben da immer noch. Und mit denen waren wir unterwegs auf Roadtrip und haben viel gelernt über das Land, über seine Kultur, über ihn. Und wir haben diesen Song rauf und runter gehört. Und da geht's um Weintrinken. Und Alkohol ist ja ein Thema in vielen Reservaten. Ja. Und ich habe gesagt, Tom, warum magst du das? Geht doch, der säuft. Der säuft seinen Kummer weg. Und er hat dann gesagt, I just like it when people sing about their feelings.
George Jones hast du mitgebracht, Just One More.
Put the bottle on the table. Let it stay there till I'm not able to see your face in every place.
Radio 1. Hörbar Brust.
Von der Ringelnatter bis zum Buntspecht, er weiß alles und damit nicht genug. Er versteht auch die Vögel, er weiß, was sie sagen. Paul Wernicke ist heute hier zu Gast. Er ist Phoologe, Spurenleser, er ist Wildnispädagoge und weiß wirklich ziemlich viel über das, was da draußen so krabbelt und kratzt und pfeift und steht und im Winde weht. Lass uns kurz chronologisch vielleicht deinen Werdegang noch vervollständigen. Ja. Ne? Du hast das Abitur geschafft. Du hast dann eine Ausbildung gemacht.
Als Tischler?
Genau. Als Tischler.
Ja.
War dir klar, dass du als Zimmermann 2 Jahre auf Walz, heißt es, glaube ich?
Ja, auf die Walz.
Auf
nee.
Die Walz gehen würdest?
Das war nicht klar. Das kam nach der, als Tischler bin ich gegangen, also ja. Als Holzgewerbe. Ja, das war über die Berufsschule, 2 Freunde kennengelernt, die da mit dem Gedanken gespielt haben. Und ich so, oh geil, Reisen in schicken Klamotten und noch was übers Handwerk. Super, Marik.
Okay, so. Und jetzt hilf mir mal zeitig, das einzuordnen, weil du auch in deinem Buch schreibst von einer Zeit, in der es zwar an den Wochenenden Girls und Partys gab, aber jedes zweite Wochenende war dann doch rausfahren, ja. Wälder, Pflanzen und so weiter. Wie ist das, in welchem Alter war das?
Ja, das war die Zeit ums Abitur rum, aber dann sehr intensiv wurde das in der Ausbildung. Also als Tischlergeselle, als Tischler-Azubi, dieses Ausprobieren, ich habe dann auch Rüdiger Nieberg gelesen und so und wollte einfach wissen, wie ist es mal ohne Schlafsack draußen zu schlafen. Ich kann es dir sagen, wie es ist, arschkalt, mache ich nie wieder. Aber bin immer raus in die Schorfheide gefahren, weil meine Großeltern da auch hingezogen sind und dadurch hatte ich immer Wald vor meine Großeltern, hatte so eine Anlaufstation. Und es war, denn danach habe ich Berlin ja verlassen, nach der Ausbildung habe ich mein Zivi gemacht, da bin ich das erste Mal raus nach 3 Eichen. Buko.
Hier mitten im Brecht. Wald hast du, glaube ich,
mitten
mit
Busch.
Jugendlichen gearbeitet. Ja. Ja.
Genau, da kam jede Woche eine neue Schulklasse und dann danach von dort aus auf die Walz gegangen, auf die Wanderschaft 2 Jahre und wollte eigentlich dann nach Kanada mit Schiffen rüber und Hand gegen Koje etc. Und dann fing meine größte Baustelle an, mein erstes Kind. Und dann ging es ja, das hörte ja nicht mehr auf lange.
Baustelle, ich bitte dich.
Naja, meine größte Baustelle als Handwerker ist das was Positives. Wir haben unsere Gesellenbaustellen geliebt, weil die waren selbst organisiert. Ich bin in einem Schacht geraten. Der erste Schacht, also die Vereinigung, die Frauen erwandert hat. Also wir waren auf Augenhöhe mit Frauen. Wir haben uns nichts von Altgesellen sagen lassen. Nur die Reisenden hatten den Schnack. Also es war, man nannte uns den linken Tee-Trinker-Schacht. Immer schon wilder Haufen. Und dann, deswegen ist Mathilda, meine erste Tochter, eine schöne Baustelle. Ich habe meine Baustellen geliebt. Wir haben Sperberalarme gesehen von oben vom Dach und also da kann ich dir jetzt nicht, das ist positiv gemeint. Und Mathilda ist auch, der Name ist so entstanden, weil wir Gesellen auf Wanderschaft sagen, wenn wir uns verabschieden und grüß Mathilda. Weil Mathilda ist auf der Gesellensprache, auf der Vagabundensprache, Rottwelsch, das Wort für Landstraße. Also grüß mir die Mathilda, sag Mathilda schönen Gruß, heißt grüß die Landstraße von mir.
Ja. Und jetzt kommt eine Vorwarnung, Triggerwarnung, Explosion, wahnsinnig indiskrete Frage. Jetzt Mathildas Mutter ist aber nicht auch mit dir auf der Walz gewesen. Es nee. War jetzt nicht eine der, sondern du warst wie ein Matrose quasi, hast tagsüber lange Nägel in irgendwelche Scheunendächer gehauen und nachts hast du Mathildas Mutter genagelt.
Nein,
das ist jetzt so zufällig entstanden.
Nein. Ja, aber das, ich meine, dieser Schlag, ich hatte 95er Schlag.
Was heißt das?
Naja, unten die Schlaghose, dann 95er also
Schlag.
Ganz hauteng oben und buff, weil, und dann hatte ich eine Melone, eine sehr gute und es sah schon gepflegt aus.
Ach, du willst damit sagen, du warst auch echt ein scharfer Typ.
Die Handwerker, in dieser Uniform, in dieser Kluft, sagen wir natürlich, ja, die sahen alle gut aus. Also ich habe den gern, Frauen wie Männer immer gern, ich gucke den heute noch gern hinterher, ich finde das ist ein Magnet.
Ich auch, aber man sieht sie wirklich, also in Berlin sehe ich nie Zimmerleute.
Ja, es ist vielleicht, aber ich glaube nicht, dass die Reisenden weniger, wir waren damals auch nur so 1200 Reisende insgesamt in allen Schächten, es ist nicht so viel, bei allen möglichen Gewerken. Man muss gucken, wo sind die Leute, ne? Wo sind die unterwegs, ab und zu sehe ich welche bei uns noch.
Gut, jetzt hast du
genau.
dich super
Ausbildung,
um die,
nee,
genau, Walz, dann hast du dich verliebt genau. in einem Ort und dann bist du, wusstest du, da werde ich bleiben.
In unserem Schacht war klar, wenn du jemanden schwängerst, egal ob du Frau bist oder wenn du schwanger wirst, ergibt sich das von selbst und wenn du ein Mann bist und jemanden schwängerst, dann musst du nach Hause gehen. Und in den traditionellen Schächten bist du rausgeschmissen worden, wenn du nach Hause gegangen bist. Und ich habe dann eine Ehrenmitgliedschaft bekommen, weil ich 2 Monate zu früh eigentlich meine Reise sind abgebrochen habe. Ja.
So, das heißt, du bist jetzt bevorstehender Vater gewesen, du wusstest, das kommt und musst dein Leben irgendwie organisieren. Deine Ausbildung als Tischler hattest du ja abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
Ja, musst du, wenn du auf die Walz gehst.
Stimmt, okay. Ja. Und insofern wusstest du, du kannst jetzt auch Geld verdienen. Wusstest du, dass du mit der Frau erstmal zusammenleben wirst, dass aus euch so eine
Ich bin ganz fest davon ausgegangen, das ist sie jetzt. Und das ist, okay. Wir haben ein Kind, das muss jetzt sein. Da führt kein Weg dran vorbei, das war ganz klar.
Das heißt, du ja. wusstest, du wirst jetzt sesshaft.
Familienpapa, sesshaft.
Irgendwo ist da Bremen. Ich kann das nicht richtig einordnen. Jetzt sind wir schon in Bremen?
Sie ist
in Bremen.
Sie kommt aus Bremen.
Alles klar.
Und wir haben uns im Fleming kennengelernt und sind dann, da gab es eine kleine Odyssee in meinem Leben. Und wir sind dann nach Bremen in ihre Heimat. Von dort sind wir dann nach Füssen ins Allgäu, an den schönen Lech, an die österreichische Grenze. Und da war dann klar, wir werden es kein weiteres Jahr miteinander aushalten. Okay. Wir tun uns einfach nicht gut.
Ja.
Und da habe ich meine jetzige Frau, mit der ich durchaus aushalte und wahrscheinlich bis ans Ende aller Tage, kennengelernt. Ja. Ja, man weiß, alles ist veränderlich, aber so stelle ich es mir vor.
Ja, sehr schön. Ja. Dein Leben ist für mich so ein bisschen wie so ein Puzzle. Motiv Ozean. Diese ganzen Teile sind alle irgendwie ziemlich blau und du musst mir mal helfen, die in einen Rahmen zu legen. Denn es gab ein erstes Wildniscamp in Bremen in dieser Zeit. Mhm. Da hast du wahrscheinlich auch mit den Erfahrungen, kann ich mir vorstellen, die du während deines Zivildienstes gemacht hast, wie man Kinder, wie man Jugendliche für Natur begeistern kann, so stelle ich es mir vor, auf einer, du hast es Baustelle genannt, eine wilde Wiese, auf der ziemlich viel Müll rumlag, aber irgendwie hat es funktioniert.
Ja, mitten in Bremen, also das muss so gut funktioniert haben, denn zwei von denen, die beim allerersten Camp dabei waren, sind jetzt studieren in Berlin und in Eberswalde und unterrichten jetzt bei mir an der Wildnisschule. Eine Person ist queer und eine Person ist männlich hetero und die unterrichten jetzt, die waren mit 9 und 8 bei mir und das war in Bremen auf so einer Wiese.
Ja, das
war wirklich so. Und das hat sich eher, weißt du, der Brötchenerwerb war die Tischlerei, die habe ich gerne gemacht und ich war selbstständig, konnte selber meine Baustellen aussuchen. Aber ich habe diese Kindercamps, ich hatte so richtig Bock da drauf, diese Wildnissachen. Ich hatte mal so Kurse besucht dann und da schon noch irgendwie mehr Handwerkszeug auch in die Hand gekriegt und dachte, ich muss das sofort umsetzen. Ja, mit der Geburt meiner Tochter dachte ich, ich muss mal was Vernünftiges noch machen, kann jetzt nicht mein Leben lang nur in diesem einen Beruf, das ist nicht meins, ja, jetzt nur Handwerk zu machen. Ich brauche noch irgendwie was mich total erfüllt. Und im Wald sein erfüllt mich. Mit Kindern zu arbeiten, wusste ich auch, erfüllt mich. Also mache ich was in diese Richtung. Und das lief eigentlich so Guerilla-mäßig, das hieß noch gar nicht Wildnisschule, das lief ongoing für die nächsten 5 Jahre, bin ich immer wieder, auch wo ich gewohnt habe, nach Bremen gefahren.
Und das hast du da meine Camps realisiert, gemacht. Genau. Ja. Dann kam ja inzwischen, das kam dann auch noch ein zweiter Sohn, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und dann gab es dieses erste Camp in Mahlsdorf mit 30 Kindern auf so einem kleinen Gartengrundstück. Und irgendwann gab es dann auch die Tischlerei nicht mehr.
2013 war das erste baustellenfreie Jahr, glaube ich.
Und die Wildnisschule wurde aufgebaut. Ja. Ich möchte nur möglichst schnell an diesen Punkt kommen. Ja. Heute seid ihr in Grützdorf.
Ja.
Aber erstmal hören wir, wer bist dich?
Ah, wer bist dich? Captain Peng. Ja,
Captain Peng.
Yes. Also, man hört es. Der Typ ist einfach genial. Sprechgesang ist eh mein Ding. Und der bringt es auf den Punkt. Wer bist ich? Die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Und ich, zwei meiner Camp-Mitgliederinnen, wie sagt man das?
Die Mitglieder, ich glaube, das
Mitglieder,
ist okay.
Ja. Also, die sind auf die Rosa-Luxemburg-Schule gegangen, da wo ich Abi gemacht habe. Nur die haben 1er-Abi und die können das Ding auswendig. Und das retten die bei uns auf dem Camp. Das ist der Hammer. Deswegen, also allein deswegen. Grüße gehen raus an Annika und Emma.
Morgen, Mensch, hör, der nennt sich den Captain. Er ist gekommen, um euch Rätsel zu rappen. Rätsel 1, wer bist du? Hast du es schon erkannt? Wer die Lösung kennt, hebt jetzt seine Hand. Falsch, mein Freund. Scheinbar hast du das beste Fach versäumt. Nämlich Selbstkunde oder Ichologie. Fach deiner eigenen Privatakademie. Also nachholen, ausziehen, rücken gerade Kopf auf.
Wer rappt schneller? Captain Peng oder mein heutiger Gast Paul Wernicke. Du bist ja auch Rapper, wie ich gehört habe.
Ja, ich habe einen Vogelsong geschrieben, natürlich über Buchfink, Amsel, Kuhlmeiser.
Was?
Yes, Bug in the System, die fast vergessene Weise, Amsel, Buchfink, Kuhlmeiser. Genau. Da geht es um diese wichtigen Vögel, ja.
Nein.
Ja. Ich rapp ihm nur am Lagerfeuer.
Rapp ihn gut und nicht schlecht, sonst kackt dir auf den Kopf der Specht.
Ja, sehr gut. Hey, Bettina, du steigst damit ein.
Ja, ich kann mit einsteigen. Ich brauche ein bisschen Zeit. Mein Kopf ist heute ein bisschen langsam. Fakt ist, es gibt jetzt diese Wildnisschule, es gibt aber auch noch andere Wildnisschulen. Ich will damit nur sagen, das ist ein gutes Zeichen, dass es sie gibt, denn das bedeutet auch, dass sie angefragt, nachgefragt sind. Das Schlechte dahinter ist wiederum, dass es nötig ist. Das heißt, dass es ganz viele Menschen gibt und bevorzugt Kinder und Jugendliche, die möglicherweise keinen richtigen Bezug zur Natur haben. Kann man so weit gehen?
Ich glaube, die kriegen wir gar nicht jetzt in diesen Camps, wo man sich anmelden muss, sondern eher, wenn wir Schulklassenprogramme machen und so weiter.
Erzähl mal von den Schulklassenprogrammen, weil die Camps, wo man sich anmelden muss, das ist jetzt so, das kann man online, genau, ne? Das ist selbst ausgewählt und da sind ja dann die Kinder schon entweder so weit oder die Jugendlichen sich zu interessieren oder selbst die Erwachsenen.
Motiviert, das ist ja echt
oder
toll,
die Eltern machen das. Also da ist ja immer schon, kann man sagen, da ist eine Sensibilisierung da. Aber wie ist es denn bei denen, die man kriegen müsste?
Boah, ich hatte mal eine Klasse, ey, das war übel. Das waren irgendwie 2. Fünfte und 7. oder sowas. Und also ein Nachbarstädtchen bei uns. Und dann die Kids hinten haben geraucht. Nur egal, Arschloch und so. Ja, so diese Nummer. Und dann war diese ganz krasse Szene, wo ich, das war einer der wenigen Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, ich kann es vergessen. Ich kriege die nicht. Das ist vorbei. Schmeißt ja vor mir so ein Hanuta-Papier dahin. Ich sag so, ey, kannst du das bitte aufheben? Er so, mein Rucksack ist ja kein Mülleimer. Und ich so, okay. Dann wollte er später nicht ins hohe Gras, wegen den Zecken, weil er Angst hatte davor. Und ich dachte dann, was mache ich mit dem?
Das war mein Sohn.
Ich konnte nichts machen. Vor allem hat er dann gesagt, du redest so nicht mit mir, sag ich zu ihm. Ich habe dann gesagt, und dann sagte er, ich zerstech deine Reifen, fing an mich zu bedrohen. Ja? Oh, so Nummer. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, ich war wirklich verzweifelt, glücklicherweise nicht allein dort. Und dann habe ich gesagt, okay, was wollt ihr machen? Na, zocken. Und sag ich, ja, geht halt nicht. Wir sind ja hier draußen, da ist kein Strom. Ja, Fußball. Und dann sage ich, okay, Fußball. Und dann haben wir aus Gras, aus Gräsern geflochten einen Ball, den man zusammenbinden konnte. Die muss sagen, ein Drittel der Klasse war irgendwo weg, wahrscheinlich am Rohren. Aber die anderen waren konzentriert bei der Sache. Wir haben einen Grasball so Rugby-mäßig gebaut, hatten Spaß miteinander, haben gespielt und dann standen sie plötzlich neben mir und erzählen mir ihre ganze Lebensstory. Und dann hast du gemerkt, wo das herkommt. Okay, da ist ein Background, da ist ein Hintergrund. Das ist so, wenn dich niemand an die Hand nimmt in dem Alter, dann wie sollst du da hinfinden? Wie auch? Das ist ja total uncool. Der Ansatz wäre, mal das ganze Equipment und Seile und vorbereitete Kärtchen und so wegzulassen und einfach mit den Kids rauszugehen und sagen, ey, worauf habt ihr jetzt Bock?
Also was du da, was du jetzt erzählst, ist erschütternd und schön. Also so, man kennt das auch aus Filmen, ne? Also erst Widerstand und Verachtung und dann gibt es jemanden, der dir Aufmerksamkeit schenkt und plötzlich öffnet sich ein Ventil.
Ja.
Was ja sehr wichtig ist und was die Pädagogik aber, was die Lehrerinnen und Lehrer anstoßen, aber nicht alle leisten können. Das ist es
ja,
nun mal.
Ja, auch in diesem System, ich will gar nicht das System kritisieren, weil darum geht es überhaupt gar nicht, aber in dem System das zu machen, was wir da draußen machen, ist fast nicht möglich. Also wir haben diesen Naturraum, der eh schon mal vieles gleicher macht und dann haben wir bestimmte, wir haben aber keinen Strom, die können da auch nicht weg. Also die sind nicht so rebellisch, dass sie weggehen, ne?
Also du, ihr habt, wie muss ich mir das vorstellen? Man kann als Lehrerin oder als Lehrer, könnte man jetzt Kontakt zu dir aufnehmen? Gibt es da eine Bezuschussung?
Nee.
Also das heißt, es gibt eine Summe X, die man auf den Tisch legen muss für so eine pro Kind oder pro Klasse?
Ja, das ist ein bisschen differenzierter zu betrachten, weil die Programme, von denen ich jetzt spreche, das eine war eben ein Wandertag, ein Eintagesding, wo ich so fertig war wie nach einer ganzen Campwoche. Und das, was ich jetzt anspreche, ist zum Beispiel ein Projekt, das war das letzte Projekt meines Vaters an seiner Schule, als er gefragt wurde, nochmal Klassenlehrer zu machen. Und dann hat er gesagt, nur wenn ich ein Projekt mit meinem Sohn machen kann. Und da haben wir 4 Jahre lang eine Prenzlberger Schulklasse 2-mal im Jahr nach Brandenburg in die Wildnis entführt. Die haben abgekotzt, ja, am Anfang, weil die hatten ja auch keinen Bock, die wurden nach England oder Singapur irgendwas. So, und dann haben wir 7., 8., 9., 10., um dann einen Abschluss, die Abschlussfahrt ging nach Schweden, wo dann jeder Clan, jede Kleingruppe ihre eigene Insel bekommen hat. Die haben ihr eigenes Feuer angemacht.
Wow.
Wir waren nicht dabei. Die haben einen Deep Talk gemacht, die mussten das Feuer aushüten. Die haben, boah, mir kommen jetzt die Tränen, wenn ich daran denke, wie die drauf waren danach. Die waren so schöne Menschen, wie wir alle eigentlich sind, wurden da sichtbar. Das war wirklich irre. Und diese eine Szene, die mir nie aus dem Kopf gehen wird, da gibt's ja heutzutage so Inklusions Menschen, die dann andere Kinder mit begleiten und so. Und da gab es einen, der war halt, ich weiß gar nicht, warum der dieses Label hatte, weil es ist oft in unserem Kontext nicht so auffällig da draußen, weil es für alle neu ist. Der war aber im Körper super stark. Und dann gab es einen, der war im Kopf super stark, aber einseitig gelähmt. Und der hat auf so einem Baumstamm immer versucht, rüber zu balancieren und hat es halt nicht geschafft, ohne Hilfe. Und dann tänzelte die eine Person so über diesen Baumstamm und ich saß da gerade in der Nähe, ich habe heimlich eine geraucht und die haben mich nicht gesehen und habe geguckt. Und dann, der war sonst eigentlich so ein, der Körpertyp war eigentlich so ein kleines Arschloch manchmal auch, ja, immer so frech. Und dann dreht er sich plötzlich um, sieht, wie der andere da am Hasseln ist und kommt ihm entgegen und reicht ihm die Hand. Oh Gott. Und da war niemand, es war nicht um anzugeben oder um irgendwie jetzt hier
Punkte. Vielleicht gerade, weil er nicht beobachtet wurde.
Wahrscheinlich. Ja? Es war so, und so, das drückt es schön aus, was da mit Menschen passiert. Mhm. In diesen Kontexten. Ne? Und dann kann natürlich eine Klasse anfragen, dann machen wir Klassenfahrten und Programme, das kann man sich alles angucken. Aber mir ist eigentlich eher wichtiger, zu transportieren, was in relativ schneller Zeit auch passieren kann, wenn wir ohne das ganze Zeug rausgehen.
Lass uns gleich nochmal so ein bisschen in den Wald gehen und in die Praxis und dass du ein bisschen erzählst, was man da erleben kann und was ihr da bastelt und so. Aber erst hören wir Clash of the Clans, Snotty Nose, Raz Kids. Was ist das?
Raz Kids ist einfach die geilste indigene Hip-Hop-Band, die ich kenne mit meinem Freund Greg, der ist aus den USA, aus Washington State, mache ich sehr viel Kurse zusammen. Spurenlesen, Vogelsprache etc. Und wir beide feiern Hip-Hop ab und das ist eine sehr geniale indigene Band. Schaut sie euch an, hört sie euch an.
Hey! Shuggin'! Check it! Menates when we step up in the building. No, we keep it chugging from the city to the village. Dog, I be ready, call it Thriller and Manili. Homie, let's get down for the crown so we can really see what's up.
What up? I'm an A to a T. I'll die for my team, nah, me. Yeah, like a need up to a fiend. I use the pen to chase a dream. And these haters still trying to intervene.
Hörbar@radio1.de. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann nur zu. Heute ist zu Gast. Das Quietschgeräusch kommt vom Hund. Paul Wernicke, er ist Wildnispädagoge. Auf deinem Cappy steht Phoologe. Ja. Wahrscheinlich hast du so einen Shop? So einen kleinen.
Hatte ich mal, läuft ganz schlecht, läuft mein ganz Merch schlecht. Gerade, ja.
Ah, okay, mein Merch läuft gerade schlecht.
Na, läuft schlecht, weil ich mich nicht drum kümmere. Ist nicht so wichtig.
2023 ist ein Buch erschienen, das heißt Vögel verstehen. Von dir zusammen mit Katrin Blum, erschienen im Jan Torbecke Verlag. Das ist toll, weil wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ob es so Initiationsmomente gab, so Schlüsselmomente, in denen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das für Menschen gibt, wenn sie vor so einem Wasserfall stehen oder wenn sie so ein Igelbaby durchkriegen oder irgendwie sowas in der Art und plötzlich ist man so, hat man einen Pakt geschlossen mit der Natur und man kann dieses Wunderbare und Tolle nicht mehr nicht sehen und plötzlich nimmt man alles vielleicht ein bisschen anders wahr. Ich finde das spannend zu beobachten, dass das bei mir so seit 10-12 Jahren Vögel sind. Und das ist sehr typisch. Das ist auf jeden Fall für meine Alterskohorte sehr typisch. Ach, ich bin Jahrgang 67. Ich merke, das sind ganz viele Leute, die plötzlich so, also wenn ich auf mein Einkaufsband gucke, früher lagen da Kippen und Schokolade und Toastbrot und heute liegen da Meisenknödel und ungeschwefelte Rosinen und so. Und das macht mir einfach große Freude. Ich frage mich, was das bei mir war, dass dieser Filter wegfiel und ich das plötzlich anders gesehen und anders wahrgenommen habe. Weil ich kann diese ganzen Vögel da draußen jetzt nicht mehr nicht hören und nicht sehen. Ich kann mir nicht mehr keine Gedanken darüber machen, ob es zu trocken ist und ob ich einen jungen Stadtbaum wässere oder nicht. Das klingt erstmal ganz heldenhaft und schön. Das setzt einen aber auch innerlich ein bisschen unter Druck, finde ich. Kannst du verstehen, was ich meine?
Voll.
Ja, wie beantwortest du dir denn die Frage, dass Leute sich so ad hoc plötzlich für Vögel interessieren und für Vögel so sensibilisiert sind? Es gibt ja auch andere Bücher noch. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben 2023, das heißt Vögel verstehen. Du hast eine Rubrik bei Radio 1 alle zwei Wochen. Ja. Es gibt diesen Podcast Gut zu Vögeln. Ganz herzliche Grüße gehen raus. Auch die haben schon Bücher geschrieben. Wo kommt dieses Interesse her?
Ich denke, aus genau den Fragen, wie können wir denn Natur schützen? Muss ich die kennenlernen? Wie geht denn das eigentlich noch? Das haben wir irgendwie verlernt, ja, dass das wichtig ist. Und ich glaube, dass die Vögel sich einfach super gut eignen dafür, weil die ganzjährig da sind, weil die sichtbar sind, weil die laut sind. Also die sind ähnlich visuell wie wir. Die können sogar noch ein Farbspektrum mehr sehen. Die können Infrarotlicht sehen. Ultraviolettes Licht können die sehen. Also die haben noch weitere Farbspektren, die können auch noch mehr hören. Amselweibchen singen übrigens auch. Die singen nur nicht in den Ohren vieler Ornithologen, weil sie es nicht hören können. Jetzt kann man es mit Technik sichtbar machen und stellt fest, oh, es singen ja ganz viele Vogelweibchen auch. Nicht nur die Amsel, sind glaube ich 78 Arten in Deutschland oder so, die wo bewiesen ist, belegt ist, dass die Weibchen singen. Ja, und all diese Sachen, die führen dazu, dass die uns ständig einfach vor der Nase rumflattern. Und dann will man irgendwie wissen, was sagen die? Wer sind die? Du hast es ja, das ist die Tierart, die Vögel ist die Tierart, die am längsten wissenschaftlich erforscht wurde. Durch irgendeinen Dänen, der war da auf die Idee kam, so einen Ring da an so ein Vogelbeinchen ranzumachen. Und dann hat man über diesen Vogelzug angefangen zu forschen. Diese Vogelbegeisterung, ich glaube, das ist Sehnsucht, das ist Freiheit, das ist Leichtigkeit.
Und es ist ja auch Orientierungshilfe. Also ja, letztendlich das, was wir absolut hier sozusagen so Hobby-Ornithologen-mäßig ja rausballern, ist ja für Menschen früher auch ein Hinweis dafür gewesen. Ne? Extrem, also wo ja bestimmte Vögel waren, was fangen, wann sie auffliegen, ja, wann sie ziehen.
Und noch differenzierter, also wo Gefahr droht. Mhm. Und wenn ich als jagende Person da draußen unterwegs gewesen bin und nicht die Vogelsprache kenne, dann sagen alle Vögel den Beutetieren Bescheid und du bringst nie was mit nach Hause. Also es gibt ein ganz differenziertes, unglaublich komplexes Kommunikationssystem da draußen, das nie ganz perfekt ist, sonst würden keine Prädatoren überleben. Mhm. Also das, da einzusteigen, ist irre.
Inwieweit ist es denn sinnvoll, als Mensch in diese Art der Naturrepräsentation einzugreifen? Also ich weiß, dass es ganz, ganz reflektierte und wissenschaftlich fundierte Stellen gibt, die sagen, zum Beispiel Wildvögel nicht durchfüttern, nicht ganzjährig durchfüttern. Und dann gibt es aber genauso ehrenwerte und wissenschaftliche Erhebungen oder Stimmen, die sagen, doch, 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 weil durch den Insektenrückgang ist es wahnsinnig wichtig. Was würdest du sagen?
Ich glaube, die Arten, die zum Vogelhaus kommen, das sind ja jetzt nicht unbedingt bedrohte Arten, was nichts heißt. Ja, 2021 war Rotkehlchen der Vogel des Jahres. Gerade um deutlich zu machen, dass es auch die häufigen Arten sind, die unser Augenmerk verdienen, weil wenn die plötzlich dann mal das schwinden, dann ist wirklich zu spät. Und dass diese Arten sensibel sind, also dass es wenige Veränderungen braucht, um große Auswirkungen zu erzeugen. Deswegen finde ich Vogelfüttern auch ganzjährig, weil ich vertraue da einfach meinem Lieblingsornithologen, das ist Peter Berthold, renommierter Wissenschaftler, Max-Planck-Institut, 40 Jahre lang als Professor geleitet. Und was es auf jeden Fall mal tut, ist, es bringt uns diesen Wesen näher. Und ich fange an, mir andere Fragen zu stellen. Und wir haben ja selber vorhin drüber gesprochen, dann lernst du auch den Sperber kennen. Wenn du deine Vögel mit Körner fütterst, kommt der Sperber und holt sich dann mal eine Amsel. Dann hörst du ja den ersten Vogelalarm. Dann kommen noch andere Tiere und wollen davon was essen. Du wirst plötzlich eingebunden in dieses komplexe, oft ambivalent Gefühle auslösende System da draußen. Und das ist es allemal wert. Also bitte füttert durchgehend.
Aber füttert auch richtig. Also jetzt bitte korrigier mich sofort, weil ich habe es am Anfang auch falsch gemacht. Also zum Beispiel zur Brutzeit. Das ist jetzt wahrscheinlich ab Frühling ist es ratsam, klein gehackte Kerne und Nüsse oder Fettfutter zu füttern.
Wegen diesem Gerücht, dass sie ihre Jungvögel damit töten?
Ja, das ist egal.
Ja, ich hab ein Foto gesehen von einer Amsel, die hat ihrem Jungvogel eine junge Blindschleiche reingestopft. Oh. Und der Jungvogel ist daran erstickt. Also ich habe das noch nie beobachtet, dass Meisen bei mir oder Finken oder Amseln ihre Jungvögel mit den fettigen Erdnüssen füttern, sondern die fressen das selber, weil die einen unglaublich hohen Energieverbrauch haben in der Zeit. Und wenn das mal vorkommt, sind es nicht dumme Vögel, sondern dann junge und unerfahrene Vögel. Das haben wir ja bei uns Menschen dann auch. Das hat ja meist mit wenig Erfahrung zu tun.
Also Fettfutter ist gut, dann sind es Sonnenblumenkerne, die können geschält sein oder ungeschält. Oder auch ungeschält, Bruch, eben den kann man eben auch kaufen. Ja. Nüsse, gerade im Winter ist es
und Hygiene ist das Allerwichtigste. Also, dass wenn die Vögel selber in ihre Schale da reinkacken, können sich Krankheiten übertragen. Und ich hatte jetzt bei Radio 1 auch mal drüber gesprochen, ich habe Finken beobachtet, die so einen Klumpfuß hatten. Man kennt das manchmal von Straßentauben, dass die unten so einen dicken, ja, so eine Fußverwachsung haben. Das kommt bei den Tauben von schlechter Ernährung. Man weiß nicht genau, wo das herkommt bei diesen Finken. Es ist ein, ich glaube, es ist ein Virus oder so. Und dann flogen die da und dann habe ich erstmal aufgehört zu füttern. Also Krankheiten können sich natürlich auch schnell über so Fütterungsstellen verbreiten. Und wenn es so trocken ist, wie es jetzt war, ist natürlich Wasser wichtig. Also einfach den gesunden Menschenverstand einsetzen. Bitte. Ne? So,
absolut, genau. Und ich will noch kurz zum Futter. Ja. Rosinen lieben Amseln natürlich ungeschwefelt ist wichtig, glaube ich. Ne?
Ja.
Und wenn Leute, ich sehe manchmal im Tiergarten streuen Leute Haferflocken, die sind sehr trocken, die sind ungefettet. Auch nicht die beste Idee.
Nee, nicht die beste Idee. Und ich würde auch gucken, dass ich dann, entweder hole ich mir Biofutter und nehme mehr Geld in die Hand oder ich fahre irgendwo aufs Land und hole mir vom Bauer das dann kiloweise, kriegst du dann für ein Kilo einen Euro oder so deine Sonnenblumen, da holst du gleich 25 Kilo Säcke.
Gut. Und jetzt nochmal zum Wasser, wie du sagst, weil ich habe hier zum Beispiel auch so ein paar so Untersetzer für Übertöpfe sind ideal, weil die auch größer sein können und weil die Vögel ja auch ihr Gefieder reinigen. Ne? Also das heißt, ich mache die Baden. Die freuen sich richtig.
Aber richtig. Und die Singdrossel kommt, um Material, Schlamm noch rauszuholen, wenn du ein bisschen Erde reinpackst, ne, wenn du es nicht machst, sammelst du das woanders. Aber die kleiden, wie sieht aus wie eine Kokosnuss? Die kleiden ihr Nest innen komplett mit Lehm aus.
Interessant. Ja.
Schwalben auch.
Also Wasser ist wichtig.
Ja, Wasser.
Denn ich mache immer so kleine Clips auf Instagram. Wenn es ein paar Tage nicht geregnet hat, momentan ist es ja so, dass es auch mal ein paar Wochen nicht regnen kann. Ja. Und dann schreiben Leute immer, die Vögel wissen schon, wo die Spree ist.
Ja, super.
Ich weiß immer nicht, wie man auf sowas reagieren soll. Also, wenn es regnet, sammelt sich Wasser natürlich überall auf den Dächern und so weiter. Aber wenn es nicht regnet, dann ist es für manche, auch für Insekten im Übrigen, sehr eng.
Extrem. Und bei Insekten, da muss man immer spezifizieren, über welche Art spreche ich gerade. Also es gibt auch Vogelarten, die von der Trockenheit profitieren in der Brutzeit, weil durch Regen kommt auch Kälte. Dadurch kühlen die Jungvögel eher aus. Und es gibt viele Jungvögel, die sterben einfach, weil sie zu wenig Futter kriegen, wenn die nur von Insekten gefüttert werden, die aber nicht fliegen und nicht aktiv sind, wenn es so doll regnet. Ja.
Aha.
Und jetzt, ich erlebe zum Beispiel die Ortolane bei uns, die haben extrem zugenommen.
Die Ortolane.
Ja, das ist, hast du einen Greifvogel im Kopf, einen großen, fetten?
Ortolane.
Ortolane sind Ammern. Also wie die Goldammer. Das ist die Goldammer. Es war früher eine Delikatesse, ist jetzt wohl noch illegal, wird es wohl noch benutzt und wurde auf eine ganz besondere Art und Weise gegessen. Das ist ein Grund, aber es sind vor allem, die ist halt ähnlich wie die Goldammer, brütet auf dem Boden in so einem offenen Weizenfeld, braucht aber einen solitär stehenden Baum am Feldrand, also einen einzelstehenden hohen Baum, weil von dort oben singt er sein goldenes Lied. Also das ist der Song geht so ins Herz, der ist wirklich genial. Und diese Ortolane brauchen halt Insekten und wenn die halt durchgehend zur Verfügung stehen, dann die Jungvögel da unten noch nicht auskühlen, haben die plötzlich höhere Brutraten gehabt. Und das gleiche habe ich bei anderen Vogelarten auch gehabt, wo die plötzlich dann mehr wurden durch diese Trockenheit. Ne? Aber wenn du denen kein Wasser anbietest, dann die brauchen ja auch was zu trinken. Jeder Vogel trinkt. Ja, und die Schwalben, bei mir fallen die Schwalbennester von den Balken runter, weil die irgendwie dann Graszeug, also irgendwas nehmen, weil die an den Lehm nicht rankommen, weil der ist so hart und trocken, dass die Nester nicht halten. Ne? Das ist echt übel.
Ja. Okay, in eigener Sache und dann spielen wir auch Musik, versprochen, möchte ich jetzt nochmal all diejenigen da draußen bitten, ich weiß nicht, wie es in Ihrer Stadt ist, in eurer Stadt ist, wo auch immer ihr jetzt gerade die Hörbar hört, hier in Berlin gibt es diese historischen Pumpen, das sind so Wasserbrunnen, das sind so Wasserstellen, so grüne Schwengelpumpen, so nennen sich diese grünen großen Pumpen, die Sie wahrscheinlich vom Sehen auch kennen, und oft ist da im Boden ein großes Steinbecken eingelassen, in dem sich das Wasser sammelt. In trockenen Sommern ist es ganz wichtig für alle möglichen Tiere, das können Füchse und Marder sein, das können aber auch Vögel sein oder auch Libellen, andere Insekten, die dahin kommen, um Wasser zu trinken. Und ich erlebe das oft, dass ich an solchen Brunnen vorbeigehe, die sind dann vielleicht nicht mehr intakt oder wurden einfach lange nicht benutzt. Man musste auch manchmal wirklich so 20 Mal oder 15 Mal pumpen, bis da Wasser kommt. Die sind nicht immer kaputt, man muss das Wasser hochholen. Nur sind die oft vermüllt, da schwimmen Verpackungen drin, kippen, es stinkt total. Also ich fände es toll, wenn sie wissen, ja, bei mir um die Ecke ist das auch so, dann ziehen sie sich Gummihandschuhe an irgendeinem Tag mal, nehmen sie eine Wurzelbürste und reinigen sie dieses Becken, bitte machen sie es und pumpen sie frisches Wasser nach, machen sie es ein bisschen sauber und innerhalb kürzester Zeit, sie können das super beobachten, werden da Vögel hinkommen und trinken und das ist einfach, es macht die Stadt auch wirklich ein bisschen schöner. So.
Ich feiere das, ich finde das absolut genial, das fühlt sich doch gut an danach, das löst Freude in dir aus.
Ich glaube, das wird in vielen Leuten Freude auslösen, wenn man sich dann, wenn dann da Wasser drin ist und man zieht sich ein bisschen zurück und beobachtet, was da passiert, das ist wirklich sehr schön. Ja. Also da kann man sogar Libellen, also ehrlich, was ich so alles in der Stadt, gibt es wirklich eine extreme Artenvielfalt auch, ne, durch die ganzen Balkone und so. Gut, wir spielen Stand By Me, Ben E. King. Warum?
Das ist der Song, mit dem ich mit meiner Frau verbinde einfach. Ich singe ihr das oft vor, sie verdreht mir immer ein bisschen die Augen, weil ich singe es nicht ganz so schön wie er. Aber das ist ein wunderschönes Liebeslied und ich liebe meine Frau sehr.
When the night has come. Ach, es gibt so vieles, worüber ich mit Paul Wernicke noch sprechen möchte, aber unsere Zeit ist begrenzt. Also die gute Nachricht ist, wie gesagt, Sie können sich ganz viel noch anhören auf der Radio 1 Homepage. Geben Sie seinen Namen ein oder überhaupt in Ihre Suchmaschine. Dort finden Sie diverse hinterlegte, wie so ein Mini-Podcast, kann man ja sagen, so Rubriken. Dann das Buch, das du geschrieben hast, zusammen mit Katrin Blum, Vögel verstehen. Wir verlosen 3 Exemplare davon. Ich habe diesem Buch im Übrigen auch entnommen, voller Freude, dass Rotkehlchen bis zu 10 Jahre alt werden können. Es gibt nämlich eins, ich habe eine Freundin, die heißt Roti. Und Roti und ich, wir haben uns jetzt schon, wir kennen uns jetzt schon fast 3 Jahre. Also im Sommer haben wir kaum was miteinander zu tun. Mhm. Aber im Herbst weiß sie, dass ich komme und sie fliegt auf meine Hand. Und manchmal bleibt sie da ganz lange sitzen und
wirklich
so.
Auf die Hand drauf?
Ich kann dir gleich mal schöne Videos zeigen. Cool. Ich habe das dann auch gefilmt, weil ich das so, naja, natürlich hat mich das berührt, wahnsinnig berührt. Du hast ganz unterschiedliche Kapitel in diesem Buch. Welche Vögel leben in meinem Garten? Das sind dann Vogelporträts. Und die Vogelsprache.
Ja, aber das, ich muss ganz kurz zum Rotkehlchen einklicken, weil das Rotkehlchen ist, mich berührt dieser Vogel einfach. Ich habe immer so einen Vogel des Jahres, jetzt ist Buchfink dran, letztes Jahr Blaumeister, aber das Rotkehlchen. Es gibt ja diese Abendstimmung. Wenn Singdrossel aufhört, Amsel ist schon lange durch, ja, dann Singdrossel ballert noch und dann wird's still und dann kommt aus diesen ersten 2-6 Metern unten dichtes Gebüsch oder Naturverjüngung dieser perlende Gesang, der sich so miteinander verwebt, dass du gar nicht hörst, wie viele sind es jetzt eigentlich? Das sind dann 10, sind es 3, sind es 4, dieses Hadlihan, Hadlihan, das ist, der geht sonst so unter, weil die anderen mächtigen Gesänge, so Buchfink und Amsel und so, die drücken da so rauf. Ich finde, das ist der berührendste Silberklangdusche.
Silberklangdusche. Und vor allen Dingen ist sie also wirklich virtuos und eigentlich klingt dieses Warngeräusch, als würde man so 2 Steine gegeneinander knallen.
Oder Kugelschreiber, wie findest du das?
Ja, genau. Dieses Geklicke, so wo man, also als ich das erste Mal meine Roti beobachtet habe, wie sie dann anfing, so ganz virtuos ihre Arien zu schmettern, habe ich gedacht, Alter, dass das ein Rotkehlchen ist, wie bitte? Die hat eine irre Varianz und ich habe dann gelesen in deinem Buch, dass es, dass ein Rotkehlchen 275 unterschiedliche Gesangsmotive, die Singdrossel nur 100.
Die Singdrossel hat 100, aber diese 275 kommt mir so bekannt vor für die Nachtigall pro Individuum.
Ich habe aus deinem Buch und daran glaube ich, ja. Was mich echt geschockt hat in diesem Jahr, ist, dass ich neulich einen Vogel gehört habe, von dem ich dachte, das gibt's ja nicht, das muss eine Nachtigall sein, auch extrem virtuos. Ich habe hier meine Kleinigkeit vorbereitet, geben Sie mir eine Sekunde, bitte sehr.
Ja, es ist eine... Und ein Rotkehlchen im Hintergrund.
Oh. Ja, geht noch weiter.
Oh, das Schluchzen. Ja, ist geil.
So, aber weißt du, was Menschen schreiben? Was das ist? Ein Sprosser.
Nein.
Und ich habe noch nie das Wort Sprosser Sprosser gehört, aber Sprosser sind ja offenbar Nachtigallen-Schwestern oder wie auch immer man es nennt.
Ja, genau. Also es gibt so eine Ost-West-Ausdehnung, wo genau die Grenze verläuft, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also da gibt es, umso weiter du nach Osten kommst, umso mehr Sprosser gibt es. Die sind aber wassergebunden da und brauchen irgendwo Schilf. Die schlagen auch mehr, die haben dieses Schluchzen nicht drin. Die Nachtigall macht...
Also das jetzt ist eine Nachtigall,
ist eine Nachtigall. Okay. Und hast du das Rotkehlchen im Hintergrund gehört? Das geht halt so unter, das hören die meisten nicht, weil es so zart ist. Also die Perle, ich bin Rotkehlchen-Fan. Nachtigall-Fan auch, gut. Alle Vögel.
Und du bist Wolf-Fan. Und das nächste Buch, das du schreibst, an dem du auch, glaube ich, gerade arbeitest, dreht sich um Wölfe. Und Wölfe sind ein heißes Thema.
Ja.
Wie findest du, sollten wir es mit dem Wolf halten?
Also der Wolf ist ein hochpolitisches Thema. Es ist aber nicht der Wolf, der das politische Thema ist, sondern der Interessenskonflikt, der entsteht. Und dann hat es auch mit vielen Missverständnissen zu tun. Ich glaube generell bei Interessenskonflikten mit anderen Arten da draußen hat es oft mit Missverständnissen zu tun. Und ich finde, der Film, der im letzten Jahr rauskam, Im Land der Wölfe, mit Gesa Kluth, Ilka Reinhardt und Sebastian Körner, das sind die renommiertesten Wolfsforscher in Deutschland, die seit Stunde Null dabei gewesen sind. Und der ist toll faktenbasiert. Und das Geniale an dem Film ist genau das, was wir erleben, wenn wir den Tracks folgen. Das machen wir hauptsächlich. Wir gucken, dass wir nicht frischen, aber mittelfrischen Spuren hinterherfolgen, um zu sehen, was können die Spuren uns sagen, was hat das Tier hier gemacht? Wie nutzt dieses Tier die Landschaft? Wie ist es wirklich? Nicht wie in der Studie beschrieben, sondern hier bei uns im Fleming. Wie verhält sich unser Rudel? Die sind ja alles Individuen, ja? Und dieses Gefühl als Wolf, also aufs Wolfsmodus im Fleming unterwegs zu sein, wo die lang gehen, diese Geschmeidigkeit, diese Interaktion untereinander. Und dann kommen auf vielleicht 40 Kilometer, wir haben jetzt dieses Jahr, sind wir 23 Kilometer am Stück 6 Tieren gefolgt und haben alles erlebt. Also Urinstellen, wo markiert wurde, soziale Interaktion, Schlafplätze, ein Platz, wo sie sich gepaart haben wahrscheinlich, wo Östroblut zu sehen war. Ja, nur Wölfe in diesem Fall. Und dann natürlich auch ein Platz, wo ein Dammwild gerissen wurde. Das war jetzt kein Nutztier, das war ein Dammwild. Und der Moment war aber, das ist ja nur ein Bruchteil, den wir halt oft dann mitkriegen, wenn wir die toten Tiere haben. Der Großteil ist wirklich vorsichtiges Sein da drauf. Es ist einfach irre irgendwie. Die haben sowas... Wir haben was sehr Erhabendes und vor allem, was ich am genialsten finde, ist, wie sie sich durch Landschaft fließend bewegen. Und ja, die sind große Prädatoren, die Fleischfresser sind und blutige Spuren hinterlassen. Auf jeden Fall. Da haben wir es wieder, womit wir angefangen haben. Natur ist unglaublich grausam und ungerecht. Die Praxis zeigt aber, dass es eher um unseren Umgang damit geht, weil warum gibt es denn andere Länder, wo es Wölfe auch gibt? Und Menschen parallel und Viehzüchter, ja. Und es ist wie bei allen Dingen, wenn deine Schafe und deine Tiere angegriffen werden, dann muss ich die halt besser schützen. Und das ist wiederum ein Politikum, weil das hat mit Geld zu tun, mit Kapazitäten. Ich kann den Schäfer auch verstehen, der dann sagt, wie soll ich denn das machen jetzt? Ja, Schäfer verdienen ja eh nichts. Das sind ja eher Naturschützer als jetzt irgendwie Wollelieferanten oder Fleischlieferanten. Wir merken, es ist komplex, es ist groß und es ist im Endeffekt hat nichts mit dieser Tierart zu tun. Die Tiere sind die Tiere, Punkt. Ja? Sondern mit unserer Art, was du vorhin auch gesagt hast, der Unfähigkeit, kurz zu existieren, wie das hier aber lange stattgefunden hat. Und solche Sätze wie, der ist ja nicht umsonst ausgerottet worden, der hat ja nichts zu suchen und so weiter, machen mich zu Tode traurig, weil das ist eine Mentalität, die uns ja in diese schwierige Situation jetzt gebracht hat, in der wir jetzt sind. Lassen wir das doch mal beiseite und fragen uns, okay, jetzt ist er wieder da, in der Kulturlandschaft. Was machen wir denn jetzt? Lass uns mal hinsetzen zusammen und reden. Ja, so, das fände ich gut.
Ist denn der Wolf, könnte man den Wolf auch als Nutztier begreifen, weil er beispielsweise sowas wie Überpopulationen von Dammwild reißt und damit auch für eine natürliche Reduzierung sorgt?
Also ja, das tut ja in einem natürlichen Gleichgewicht, wenn das wieder existieren kann. Wir leben aber in einer Kulturlandschaft, also die Naturschutzgebiete und die Schutzgebiete sind ja sehr klein, bei nur 30% Waldfläche insgesamt, das meiste davon ist Forst. Und jetzt hast du den Wolf, der da reinkommt und ja, also wenn du auf bestimmte Tierarten schaust, es gab hier früher viel Muffelwild. Mufflon ist der Widder, Mufflon, ne? Okay. Dieses, weil Honecker und Krenz und so, die haben es geliebt, Mufflon zu schießen und so weiter. Mufflon ist ein Bergschaf aus Korsika. Das hat hier überhaupt gar nichts zu suchen, nur weil es hübsch aussieht. Was macht ein Bergschaf, wenn Gefahr kommt? Es klettert auf den Berg. Wo kann es in der Schorfheide auf den Berg klettern? nirgendwo. Es kriegt Moderhinke und ganz krüppelige Füße. Der Wolf hat das Mufflon sofort ausgerottet, da wo es war. Das ist weg. Ja, gibt's nicht mehr. Dammwild wird er nicht ausrotten. Rehe erst recht nicht.
Es heißt ja auch, dass diese, abgesehen von der, genau, von der Monokultur, also viele unserer Wälder sind krank aus unterschiedlichen Gründen. Schädlinge, Trockenheit, aber auch Monokultur. Und es gibt viel, viel Dammwild. Davon profitierst du als Jäger ja auch. Ja. Ne? Aber spielt dir sozusagen der Wolf in die Hand und könnte man das für ihn ins Feld führen, dass er auch eben die Dammwildpopulation wieder hilft zu reduzieren?
Also was auf jeden Fall nachgewiesen ist, ist, dass er mehr außer Rehe, bei Dammwild, Schwarzwild und Rotwild, dass er mehr selektiert und bewusster und genauer krankere Tiere entnehmen kann, weil die einfach leichter zu kriegen sind. Mhm. Das wurde getestet und nachgewiesen. Die Zustände sind in unseren Wäldern so unnatürlich. Du hast sozusagen ein super Versteck, der Wald, und da draußen Schlaraffenland, das Getreidefeld, den Mais. Die Felder sind ja voll mit Tierspuren. Voll. Und kaum geht's Licht aus, guckst mit der Wärmebildkamera übers Feld, überall weiße Punkte. Das ist einfach mit Tieren. So, und dieses Verhältnis, das schafft der Wolf nicht zu regulieren, will ich damit sagen. Das kriegt er nicht hin, das Gleichgewicht. Aber er unterstützt. Und andererseits bringt er natürlich mehr Bewegung in Beutetiere. Das heißt, ein Jäger kann dann mal plötzlich, sein Reh kommt nicht mehr um 19.15 Uhr raus aus dem Wald und tritt erhaben auf die Lichtung. Davon lebt das Reh, dass es nicht vom Wolf gefressen wird, indem es nicht ankommt, wenn du es erwartest.
Ja, ja, okay, klar.
Das ist komplex, ne?
Und dann gibt es eben noch diese, wenn auch wenigen, aber sehr malerischen Schafsherden und so, Schäfer. Und das ist dann natürlich wie eine Packung Moncherie, das kann ich auch verstehen.
Ja.
Es gibt, wie gesagt, noch so vieles. Wenn Sie jetzt sagen, wie finde ich Paul Wernicke im Hohen Fläming? Dort ist seine Wildnisschule, genauer in Grützdorf, aber unter Hoher Fläming Wildnisschule finden Sie auf jeden Fall. Und wir verlosen jetzt nochmal drei Bücher. Vögel verstehen. Paul Wernicke und Katrin Blumen erschienen im Jan Torbicke Verlag schon vor 2 Jahren. Jetzt müssen wir uns noch eine schlaue Gewinnfrage überlegen.
Kannst du nicht einen Vogel vormachen und die müssen raten, was es ist?
Ja, natürlich.
Oder drei verschiedene Vögel oder so?
Na klar.
Ja?
Ja, logisch.
Na gut. Mariam hatte gerade die gute Idee, Sie haben es ja gehört. Paul, der sich jetzt gerade noch vor. Wollte ich gerade sagen, trinkt ein bisschen Wasser, schüttelt seinen Kopf hin und her, macht jetzt drei verschiedene Vögel vor.
Ich gebe einen kleinen Hinweis noch vorher, weil dieser Vogel, der war super selten, als ich angefangen habe. Inzwischen gibt es viel mehr Totholz und viel mehr ältere Bäume und deswegen kennen viele, die meisten Kids, die zu uns kommen, kennen den. Er geht so im Flug und dann landet er und dann macht er
Das ist mein Klingelton.
Wer ist das? Ja. Das ist kein Singvogel. Und dann haben wir meinen, ich würde sagen, ist einer meiner Favorites auf jeden Fall. Oft unterschätzt er gezogen. Und dann kommt eine Katze. Nein. So. Und Nummer 3. Also wir haben so einen rhythmischen Gesang, so einen melodischen Gesang. Und jetzt,
wenn man einen richtig errät, dann bekommt man.
es ist einfach so schön, weil meine Tochter, das ist der einzige Vogel, den sie kennt, da sagt sie, der singt dann immer, ich hab dich lieb. Goldie.
Und ich kann nur sagen, ich hätte es nicht gewusst. Wenn Sie mitmachen möchten, wenn Sie glauben, dass Sie einen dieser drei Vögel oder vielleicht sogar alle drei erkannt haben, dann schicken Sie die vermeintlich richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen und vielleicht auch beglückwünschen können. Dann wünsche ich dir, eigentlich würde ich mir wünschen, dass du kaum was zu tun hast. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die zu dir kommen, um überhaupt erstmal angewiesen zu werden. Aber dann freue ich mich auch schon wieder, dass es dich gibt und dass du es schaffst, Leute so neugierig zu machen und ihnen sowas beizubringen, eben auch erwachsenen Menschen. Ne? Also man muss nicht klein sein oder jung, sondern man kann auch...
Ja, gerade die, weil die ja oft kleine und junge Leute um sich rum haben, die brauchen uns, ja, und die brauchen vor allem diese Begeisterung und Liebe für die Wesen da draußen und dieses Hinschauen. Das ist gar nicht jetzt ein unglaublich komplexes Artenwissen, das hat sich bei mir halt dann so irgendwie ergeben.
Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch einen Song. Natürlich ist es ein Vogelsong. Cosmo Sheldrake, den Cuckoo-Song.
Cosmo Sheldrake. Sein Bruder ist dieser geniale Pilzfreak, der dieses abgefahrene BBC-Dokus und Pilzbuch rausgebracht hat. Und er, ich kenne ihn nicht persönlich, ich kenne Leute, die ihn kennen. Und der hat so einen tollen Song geschrieben, weil es sind 4 Monate, 4 Sätze, ein Vogel. Und das als wie so ein Haiku, als so eine Form zu nehmen für alle Vögel, die bei uns sind, das fände ich richtig genial. Ich liebe diesen Song.
Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier.
Sehr gerne. Danke für deine tollen Fragen. Ciao.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.